Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Buongiorno nach Italien. Wünschen wir bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Wir sind schwer dynamisch und leicht olympisch, sage ich mal so, und begrüßen in der Ferne, in den olympischen Gegenden. Er wird uns gleich sagen, woher er uns zugeschaltet ist. Tino Meyer. Tino, buongiorno.
Buongiorno a tutti oder so ähnlich heißt es bestimmt. War bestimmt grammatikalisch nicht richtig, aber alle werden wissen, dass ich nicht nur dich meine, sondern die ganze Community. Hallo und saluti aus Italien, Cortina oder um es genau zu sagen, Taibon Agordino.
Mhm. Kannst du uns zunächst mal einordnen, wo genau du da bist? Also wie weit von der nächsten Wettkampfstätte entfernt? Ist ja alles etwas dezentral. Und wo du nächtigst?
Genau, weil das eben dezentrale Spiele sind, dachte ich, warum soll ich da eine Ausnahme machen und in Cortina wohnen? Ich habe mir also auch dezentral was gesucht. Ich würde mal so beschreiben, mit dem Finger auf der Landkarte einfach von Cortina gerade runter. Ein Stück fahren mit dem Finger. Man braucht eine sehr detaillierte Karte, weil der Ort, wo ich hier nächtige, das, wie gesagt, Taibon Agordino, hat irgendwie 2000 Einwohner, hat aber eine schöne Airbnb-Wohnung und die bewohne ich. Und ehe du mich nach den Gründen fragst, sage ich sie dir gleich. Es hat einen finanziellen Hintergrund. Und weil du ja nach der Entfernung zur Wettkampfstätte gefragt hast, es sind rund 50 Kilometer.
Und die fährst du sicherlich nicht mit dem Auto, sondern mit dem Olympiabus.
So sieht's aus. Also es ist zweigeteilt. Es ist sozusagen eine Kombination, die Verkehrskombi, nicht die nordische Kombi, sondern die Verkehrskombi. Ich fahre erst ein Stück Auto an die letzte Shuttle-Station sozusagen oder an meine nächstgelegene. Die ist in Longarone und dort steige ich in den Shuttle-Bus um und der bringt mich nach Cortina. Und bevor die Frage jetzt kommt, warum ich nicht direkt nach Cortina fahre, der Wintersportort, rund 5000 Einwohner, ist weiträumig abgesperrt, damit ja nicht Hinz, Kunz und Meier da irgendwie während der Spiele reinkurven, sodass man so weit außerhalb parken müsste und ich ja dann von dort auch nicht weiter könnte, sodass der Shuttle-Bus die beste, einzige und zugegeben etwas aufwendige Alternative ist.
Na, das klingt ja spannend. Und wie lange bist du da unterwegs? Also erklär uns mal, das ist ja dein Hauptort, die Bob- und Rodelbahn, die Goldgrube, wie wir so schön sagen, für die deutschen Athleten in Cortina. Von deiner Bleibe, von deiner Butze bis zur Bob- und Rodelbahn, wie lange brauchst du da ungefähr? Pi mal Daumen.
Zunächst möchte ich korrigieren, es handelt sich hier nicht um eine Butze. Wie gesagt, es ist eine sehr hübsche Ferienwohnung.
Hören die Vermieter den Dynamo-Podcast?
Naja, vielleicht kann ich dann hinten raus noch irgendwie ein bisschen nachverhandeln. Insofern will ich mich jetzt mal gütlich stellen. Es ist erst der dritte Tag, Olympia ist noch lang und da will ich es mir nicht gleich versauen. Mittwoch ist Wäschewechsel, nicht, dass dann hier keine neuen Handtücher kommen, weil da wird es nämlich dann kalt ohne neue Handtücher und vor allen Dingen wird es dann ein bisschen unsauber. Zurück zum Eiskanal. Es sind ungefähr, also unterwegs bin ich so knapp 2 Stunden.
2 Stunden? Und du bist ja im Grunde genommen ein Hauch weg? Also bist du nicht mal so weit weg wie ich von Chemnitz, um es jetzt mal irgendwie logistisch einzuordnen. Und trotzdem bist du 2 Stunden unterwegs.
Ja, der Unterschied ist halt einfach, dass Chemnitz und Dresden eine Autobahn verbindet. Und nach Cortina, egal von welcher Ecke du kommst, das eine Straße ist, die dann auch durch bergiges Gelände führt. Und ich bin hier auch schon mehrere Pässe gefahren. Also ich muss hier unbedingt im Sommer nochmal herkommen mit dem Fahrrad. Das ist wirklich traumhaft. Und Olympia eben, ich auch nicht der Einzige bin, es sind noch ein paar mehr Journalisten hier, es sind noch ein paar mehr Zuschauer hier und ja, ich wusste, auf was ich mich einlasse, es fühlte sich die ersten Tage auch ein bisschen zäh an, so langsam habe ich das Gefühl, dass Italien, ich und die Spiele, wir uns alle miteinander ein bisschen eingrooven und das aufwendig bleibt, aber um mal an einen deiner Lieblingsschlager aus Mallorca anzuknüpfen, Olympia ist nur einmal alle 4 Jahre. So ähnlich wie bei dir alle jedes Jahr. Oder so ähnlich wollte ich es jetzt eigentlich ein bisschen vortragen.
Es ist einfach nur schlecht. Also, naja, gut. Bist du denn wenigstens schon mal laufen?
Ja, da kann ich ein klares Ja sagen.
Das
war unterwegs, sodass mein Seelenheil da nichts im Wege steht und ich mich die Balance zwischen Bä und Entlastung, für die ist durchaus gesorgt.
Und in deinem kleinen Örtchen wird es natürlich auch eine Pizzeria geben oder eine Trattoria, wo du Abendessen kannst, oder?
Die gibt es. Leider bin ich zu einer Abendessenszeit noch nicht zurück, weil die Entscheidungen im Eiskanal alle spät fallen. Und dann schreibe ich halt noch vor Ort einen Text und dann nehme ich mir irgendwo so diesen vorletzten oder letzten Shuttlebus und bin dann in der Regel zwischen 22:30 und 24 Uhr zurück in meiner kleinen, schönen, netten Ferienwohnung.
Naja, aber ich kann mir vorstellen, im Olympischen Pressezentrum an der Bob- und Rodelbahn gibt es keine roten Beete.
Das stimmt. Allerdings ist die Verpflegung auch nicht das, was du jetzt neuerdings aus dem Rudolf-Harbig-Stadion kennst.
Das ist wirklich gut.
Ja, deswegen sage ich es. Die Verpflegung ist, na, ich will es nicht so hart formulieren, aber eigentlich wollte ich sagen, ist für Olympia eigentlich nicht angemessen. Also dagegen sind wir, wenn wir, wenn wir im Rudolf-Harbig-Stadion essen, um es mal einzuordnen, da haben wir eine VIP-Verpflegung und hier spottet es für das Event irgendwie gefühlt jeder Beschreibung. Da ist jeder Amateurverein, jeder Kreisligist ist verpflegungstechnisch besser aufgestellt, aber hier sind halt auch ein paar mehr viele Menschen, ne? Es gibt in jedem Pressezentrum.
Da dachte ich jetzt, da gibt's Pizza, Mama Miracoli kocht und alles Mögliche.
Na, Mama Miracolis Tochter steht vielleicht hinterm Tresen und verkauft Pizzastücken, aber die muss ich eben käuflich erwerben. Und da kostet so ein Stück halt auch 10 Euro. Aber das ist dann halt nicht mal eine halbe Pizza, auch nicht eine Viertelpizza. Das ist ein Stück Pizza. Ich habe gestern zwischen dem Lindsay Vonn-Drama und der Goldmedaille für Max Langenhahn habe ich mir am Eiskanal eine Brezel gekauft, eine Laugenbrezel würden wir sagen. Die Italiener umschreiben es ein bisschen schöner. Die kostete dann schmale 5 Euro, aber hat erstmal ihren Zweck erfüllt. Aber von italienischer Leckerei oder gar Köstlichkeit wollen wir da mal nicht sprechen.
Ja, aber zum Beispiel den Kollegen Dirk Adam, der ja auch Dresdner Blut in sich fließen hat, da sehe ich ständig Bilder, der ist ständig, offenbar hat der auch Hunger, im österreichischen Haus. Dann geht doch ins österreichische Haus oder ins deutsche Haus. Dort gibt's ja offenbar was zu essen.
Was den Kollegen Adam und mich unterscheidet, er arbeitet für ein gut betuchtes Magazin und ich für eine täglich publizierende Einheit. Und ich glaube, der Dirk, viele Grüße an dich. Wir haben gestern unbewussterweise 10 Reihen auseinander gesessen bei der Damenabfahrt und haben das dann erst im Nachhinein bei Social Media festgestellt. Also ich glaube, der Dirk hat hier nicht unbedingt aktuell zu schreiben. Aber wir werden uns verabreden. Das ist erstmal klar. Wenn schon mal zwei Dresdner und Cortina sind, dann sollten wir uns schon mal treffen.
Ich habe die leichte Kritik vernommen und rausgehört. So, bevor wir gleich zu Dynamo kommen. Du warst beim Lindsay Vonn-Drama mit dabei. Das hat wehgetan, muss ich ganz ehrlich sagen. Es waren nur 13 Sekunden, aber es war trotzdem schmerzhaft. Im doppelten Sinne. Und ich sag dir eins, man hätte irgendwann auch wegschalten können. Also man hätte irgendwie die Kamera dann nicht mehr draufhalten müssen und vor allen Dingen einen Ton wegdrehen, in Gottes Namen.
Das habe ich ja jetzt im Nachgang erst nachgelesen. Also ich sage ja so schön, wer Olympia den Überblick behalten will, wer überall so ein bisschen reinhorchen will, wer alle News aufsaugen will, der sollte zu Hause in Deutschland vorm Fernseher sitzen, Zeitung lesen. Dann kriegt man alles mit. Wer aber Emotionen mitbekommen will, der ist besser vor Ort aufgehoben. Das, was du gerade beschrieben hast, habe ich eben tatsächlich heute auch nur gelesen, aber ich war gestern im Zielbereich. Da hat man die Schreie nicht gehört, da hat man auch wenig gesehen. Da wurden 2, 3 Bilder eingeblendet. Aber ich kann dir sagen, neben mir saß eine Amerikanerin, die hat Tränen vergossen. Die hat dem Hubschrauber, der dann mit der Lindsay Vonn an Bord Richtung Klinik davon schwebte, hat dem Hubschrauber gewunken. Der Moderator im Zielbereich hat tröstende Worte ans Publikum gerichtet und hat versucht, dieses wirklich Tatsache wie lähmendes Entsetzen da im Zielbereich aufzufangen. Hat erzählt, dass es sich ja bei dem Abfahrtsrennen um Rennsport handelt, dass Stürze dazugehören, dass auch Lindsay Vonn jetzt gewollt hätte, dass dieses Rennen weitergeht, dass es ihr einigermaßen gut geht, sie bei Bewusstsein ist. Und als dann der Hubschrauber über uns allen davon schwebte, sagte er noch, Lindsay, be strong, we will miss you. Es waren wirklich herzzerreißende Szenen und ich sage, Hollywood hätte es nicht besser verfilmen können.
Aber es ist trotzdem ein Riesendrama und ich werde natürlich auch unseren Gast heute auf die Geschichte mit dem Kreuzbandriss ansprechen, weil er darüber selbst aus eigener Erfahrung sprechen kann. Und ich sag dir trotzdem, weil jetzt so viele Schlaumeier da sind und sagen, die hätte niemals an den Start gehen können. Das musste sie selbst entscheiden. Die ist Sportlerin und du kannst es vielleicht noch ein bisschen besser nachfühlen, weil du ja auch manchmal Sportler und Läufer bist. Sportler haben manchmal eine ganz andere Wahrnehmung und auch ein anderes Gefühl für ihre Passion, für ihren Sport. Und für Lindsay Vonn war das, glaube ich, das Allergrößte. Weil jetzt auch viele sagen, ja, die wollte Hollywood-reife Story. Na klar, das hing da alles irgendwie mit dran. Aber ich glaube, sie wollte es eins, sich und der ganzen Welt nochmal zu zeigen. Mit 41 kann man auch nochmal ein Abfahrts-Olympiarennen bestreiten. Und da sie das konnte, hat sie ja zuvor in dieser Saison schon bewiesen. Und sie wollte vielleicht auch ein bisschen die Medizin überlisten und sagen, okay, es geht eben auch mit einem Kreuzbandriss.
Dass das am Ende maximal unglücklich gelaufen ist, das wissen wir alle, das haben wir auch gesehen. Und du sagst es, dass sich jetzt alle Schlaumeier dieser Welt zu Wort melden, das ist wieder mal typisch. Ich als Tino Meier würde mal antworten, ja, du hast recht. Ich kann mir vorstellen, das nachzufühlen. Ich hatte auch mal einen Kreuzbandriss. Und mein größtes Ziel war es, ein halbes Jahr später einen Tokio-Marathon zu laufen, weil ich dann nämlich eine Anmeldung hatte. Nur ist mein Tokio-Marathon nicht mal ansatzweise vergleichbar mit dem großen Ziel, was Lindsay Vonn hatte. Aber sie hat es vorher auch gesagt, wenn die Spiele irgendwo gewesen wären, zum Beispiel in Sochi, das hat sie konkret so gesagt, aber wahrscheinlich auch irgendwo anders, dann hätte sie das gar nicht gemacht. Es ist ihre eine innige Verbindung zu Cortina. Sie mag diese Strecke. Tofana, der ein oder andere wird den Begriff jetzt öfter gehört haben, liebt sie, mag sie. Cortina hat Tatsache immer noch irgendwie so einen Reiz. Das ist ein bisschen wie Wembley im Fußball oder wie das Rudolf-Harbig-Stadion für Dynamo. So ist die Tofana in Cortina halt auch so ein legendärer Ort. Nur dafür hat sie es gemacht. Und ich finde das von der Einordnung richtig und wichtig, was du gesagt hast. Die ist jetzt hier nicht als in Anführungsstrichen Kanonenfutter hergefahren oder als filmreife Figur, sondern die hat vor 4 Wochen einen Weltcup gewonnen. Dann hat sie sich vor 2 Wochen das Kreuzband gerissen. Ja, und okay, sie wird es gecheckt haben. Sie ist im Training gefahren. Sie hat alles auf eine Karte gesetzt. Und die Schmerzen, die sie hat, die kann sie nur selber spüren. Und die Karriere, die sie hingelegt hat, glaube ich 83, 84 Weltcupsiege, die spricht eine klare Sprache, finde ich.
Man kann es auch wirklich so sagen, wie du es gerade gesagt hast. Sie hat Roulette gespielt und hat verloren. Das muss man so sagen. Und hoffen wir mal für sie, dass sie wieder gesund wird.
Werbung.
Im Radeberger Onlineshop läuft aktuell der Winter Sale. Bis zum 23. Februar gibt es auf ausgewählte Artikel Rabatte bis zu 60%. Mit dabei sind unter anderem Hoodies, Jacken, Wintermützen, Schals, Sweater und praktische Accessoires für Alltag und Freizeit. Auch die beliebte Sherpa-Fleecejacke ist reduziert und hält zuverlässig warm durch die kalte Jahreszeit. Alle Angebote und Details findest du unter shop.radeberger.de. So, jetzt kommen wir mal zum Hauptinhalt unserer Sendung. Soll ich dir sagen, was mein Highlight an diesem Wochenende oder in den letzten Tagen gewesen ist? Ja! Ja! Der Ausgleich! Der Keller macht's! Der Karius verschätzt sich! Und der Keller ist zur Stelle! Jawohl! Das war mein Highlight am Wochenende.
Und soll ich dir sagen, was ich zu der Zeit gemacht habe? Ich kann es dir ziemlich wirklich genau beschreiben. Ich hatte also Samstag olympisches Homeoffice, hatte mir also angestellt das Dynamo-Spiel und habe nebenbei Skiathlon geguckt. Oder andersrum, ich habe Skiathlon geguckt und nebenbei Dynamo und wollte natürlich noch laufen gehen. Ne? Und war wieder zeitlich ein bisschen im Verzug. Eigentlich sollte das Laufen schon vorm Anpfiff erledigt sein. Dann habe ich mich, dachte ich so, jetzt musste aber, um das bisschen noch die Helligkeit am Nachmittag hier zu nutzen, habe mich während der letzten 5, 6, 7 Minuten schon umgezogen und habe gerade die Socken angezogen, als es hieß, ah, Rossi-Pall-Schuss, abgelenkt, es gibt Eckball. Und da habe ich mir gedacht, wenn Dynamo jetzt einen Ausgleich macht, das wäre schon ein Ding. Habe die Socken weiter angezogen und dann schrie bei mir aber der Kollege von Sky, das warst jetzt nicht du, weil ich glaube Radio Dresden hatte ich so schnell jetzt nicht empfangen. Und da schrie der Keller, Tor, Tor.
Das war der Kollege Kai Dittmann.
Ja, du kennst ja die Kollegen alle in- und auswendig. Ich hatte ja schon in der vergangenen Saison Schwierigkeiten, alle Kollegen von Magenta richtig zuzuordnen. Ich weiß, dass Hansi Küpper auch bei Sky ist. Das weiß ich jetzt in- und auswendig. Jedenfalls bin ich hier an den Bildschirm geflitzt und hab's echt nicht glauben können. Die haben wirklich den Ausgleich noch geschafft, hochverdient. Und vor allen Dingen war es schon wieder ein Standardtor.
Schon wieder ein Standardtor, das muss man wirklich sagen, das ist ein Markenzeichen von Dynamo Dresden. Und bevor wir zum heutigen Gast kommen, will ich kurz mit dir über das Spiel sprechen. Ich fand, es war wirklich eine starke erste Halbzeit, da war Dynamo aus meiner Sicht die bessere Mannschaft. Da haben sie es, da werden wir auch gleich drüber reden, aus meiner Sicht verpasst, da schon eigentlich in Führung zu gehen. Und dann kommt Edin Dzeko, zeigt, welche Qualität er hat. Und ich sag dir ganz ehrlich, nach dem 0-2 dachte ich, oh, das wird schwierig. Also mit dem 2-0 war für mich fast das Ding durch. Und das merkst du auch bei der Auswechslung von Schalke. Der Trainer Muslic denkt, glaube ich, auch, jetzt mache ich hier den ganz großen Bogen. Ich wechsle den Matchwinner quasi aus, nehme Dzeko raus und jetzt machen wir hier hinten die Schotten dicht, so wie wir in der Hinrunde gespielt haben. Da waren sie die defensiv stärkste Mannschaft. und da wäre normalerweise nichts mehr passiert. Aber du hast schon gemerkt, bei der Einwechslung von Stefan Kutschke, ist der immer noch heiß, weil der ist im Spätherbst seiner Karriere. Du merkst aber, da ist irgendwas, da ist irgendwie ein Vibe, hey, wir geben uns jetzt hier nicht auf. Und dann dieses Eigentor, wo er auch mit beteiligt ist und dann eben dieser Standard. Am Ende ist es nicht mal unverdient.
Dreierlei ist mir jetzt hängen geblieben. Das letzte, nicht mal unverdient. Ich würde es genau umkehren. Ich würde sagen, es ist am Ende hoch verdient. Man könnte sogar, wenn man spitzfindig ist, sagen, Dynamo kann das sogar ganz am Ende noch gewinnen. Das ist das Erste. Das Zweite, du sagst, da hat Dzeko seine Qualitäten gezeigt. Das stimmt, wie er das erste Tor macht, in Ordnung. Das Zweite war ganz groß. Und das macht in dieser zweiten Liga, in dieser Form, also bewusst, wahrscheinlich kaum ein anderer Spieler. Wenn wir von seiner Qualität sprechen, müssen wir aber ehrlicherweise sagen, muss er in der Anfangsphase eigentlich das 1-0 für Schalke machen. Das ist vermutlich sogar die noch größere Chance. Also auf jeden Fall ist es eine größere als der Schuss zum 2-0, wo er am leeren Tor, ne, wieder klassischer Dynamo-Fehler, Rückpass. Und das ist vielleicht der Unterschied zur Hinrunde. Da wäre dieser Rückpass gnadenlos bestraft worden. Das haben wir jetzt schon in vergangenen Spielen ein paar Mal gesagt. Nur weiß ich gar nicht, ob sich das dann doch in der Saison ausgleicht. Eigentlich stimmt diese These, aber die ist eigentlich, die macht inhaltlich keinen Sinn. Aber ja, sie zeigt sich wieder. Und dann der dritte Punkt ist, Dzeko geht, Kutschke kommt. So hast du es beschrieben und in einem Satz verdichtet, klingt das natürlich toll. Als Dzeko das Spielfeld verließ und Kutschke kam, wendete sich die Partie. Wenn das der Stefan hört, ich glaube, da ist er auch gnädig mit uns, dass wir in den vergangenen Wochen nur über Vermey oder da Ferner geredet haben.
Auf alle Fälle nicht vor 60.000 eingeschissen. Das ist das große Ding, was wir uns heute anzünden müssen, dass wir mutig waren. Und dann ist es schon schwer. Also das ist das Bundesliga-Format, auf was du hier triffst. Und dann ist es viel Mut und Überzeugung. Und ich glaube, das war da, auch nach beiden Rückschlägen. Ja, ich glaube, eine gute erste Halbzeit gespielt. Dann über die zwei Gegentore, ja, das müssen wir aufarbeiten, was schief lief vorher. Dann aber den Glauben dran zu haben, dass man hier noch was mitnehmen kann. Und diese Überzeugung ist bei uns in der Truppe da. Und ich glaube, dass wir das jetzt gut hinbekommen, ja, mit den Neuzugängen auch und so weiter. Aber dieser feste Kern der Mannschaft, der das letztes Jahr geschafft hat und so weiter, das ist alles irgendwo ein Stück weit diese Arbeit, was jetzt am Ende rauskommt. Und wenn die Hoffnung von außen nicht da ist, bei uns ist sie immer da. Also bei uns ist keiner mehr ins Trainingszentrum, hat gesagt, oder ist gefahren und hat gesagt, boah, wir machen das jetzt noch ein halbes Jahr just for fun, ja, und lassen das durchlaufen. Wir haben genug auf die Fresse bekommen, ihr kennt auch alle Artikel, ich könnte sie jetzt alle mal raussuchen, ich brauche die nur in die Kabine hängen. Ist genug Motivation für jeden Spieler, wenn du die Boulevardpresse aufblätterst, die Schlagzeilen liest, wenn du das in die Kabine hängst, ist das für jeden nochmal ein Stück weit mehr Motivation, was zu zeigen, aber wir machen es nicht für die Presse außen oder für die Leute außen. Und es geht, keiner will absteigen, das macht jeder für sich selbst. Und ich glaube schon, dass du mit auch Neuzugängen, wichtige Neuzugänge dort auch Charakter geformt hast, aber nicht zu vergessen, was schon da war, unser festen Bestandteil, ja, auch diese in der dritten Liga, diese schwierige Phase durchgemacht haben. Das darf man alles nicht vergessen. Und wir verteidigen resoluter, ja, giftiger, ich glaube, das ist das. Vielleicht war es auch ein bisschen Ehrfurcht, zweite Liga, große, große Namen, darfst du aber nicht haben. Und das ist genau das, was wir heute gemacht haben und sind so aufgetreten, dass es vor 60.000 eben nicht so ist. Jetzt kommt die Dynamo Dresden, ja, vielleicht der abgeschriebene Absteiger, wie es vielleicht schon war, und zeigen dann so eine Leistung. Also ich weiß es für mich, ich kann das einordnen, ich kriege das ja selber zugetragen. Also wenn wir jetzt die Presse mal durchlesen, das wisst ihr wahrscheinlich alle am besten, es gibt ja bei Dynamo Dresden laut euren Medien nur zwei Stürmer. Und vielleicht meldet sich dann ab und zu der Dritte, der vielleicht nicht ganz unwichtig ist, da mache ich meine Rolle gar nicht irgendwo besonders. Das sollen andere beurteilen von außen und dann ist es vielleicht mit 37 Jahren doch nicht ganz so schlecht, wie es dann immer auch reingetragen wird.
Ich glaube, das hat ihn schon ein bisschen gewurmt. Also wenn du so die Töne nach dem Spiel so raushörst, ist da schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht geknickter Stolz dabei, aber ich glaube schon, dass ihn das motiviert und anstachelt. Und wenn er mehr Motivation braucht, gerne, nur zu. Plus natürlich spielt es auch eine Rolle, weil er ja auch gesagt hat, okay, wenn niemand an uns glaubt, wir glauben an uns und auch die Presse. Es ist eben nicht nur die Presse gewesen nach der Hinrunde, die Dynamo so ansatzweise abgeschrieben hat. Und es sind auch nicht alle von der Presse gewesen, das will ich auch nochmal dazu sagen. Aber er kann mal im Dezember nach dem Kiel-Spiel durch die sozialen Netzwerke scrollen und gucken, was da so geschrieben wurde. Da war die Presse noch relativ mild, muss ich sagen. Also was ich an Nachrichten bekommen habe und auch Ich bin nur Begleiter dieses Vereins. Was da auch an Beleidigungen durchkommt, wo ich mir sage, Kinder, die Mannschaft habt ihr im Mai noch gefeiert auf dem Terrassenufer und jetzt ein halbes Jahr später, wo wir alle gesagt haben, hey, wir müssen auch durch Täler durch. Habt ihr das alle vergessen? Allesamt vergessen. Und jetzt, auf einmal, haben sie alle wieder Dynamo lieb. Ich habe immer dran geglaubt und ich habe nie irgendwas im Herbst oder im Dezember gesagt. Das gefällt mir. Das finde ich wirklich super.
Ja, das ist das, was man Achterbahn der Gefühle nennt oder mit zwei Worten umschreibt, Dynamo Dresden. Schwarz-gelbe emotionale Ausschläge, da zitiere ich ja immer gerne Ralf Minge. Und was aber, wenn es darum geht, an die Mannschaft glauben, ich glaube, das ist so gar nicht der Punkt. Aber dass im Winter oder bis in der Hinrunde was schiefgelaufen ist und dass es kritische Töne geben musste und ja auch gab, das hat ja Dynamo selber, also die sportliche Führung, ja selber eingeräumt beziehungsweise darauf reagiert. Sonst wären ja niemals 6 Neuzugänge gekommen. Also insofern lag da schon was im Argen in der Hinrunde. Das hat jetzt gar nichts mit dran glauben oder nicht dran glauben zu tun. Ich glaube, dass wir immer noch gehofft und geglaubt haben, dass Dynamo es irgendwie schaffen kann, will und soll. Aber dass ich irgendwas tun muss, ne? Und ich finde 6 Neuzugänge im Winter, das ist mehr als eine halbe Mannschaft, das ist erstmal rechnerisch richtig, aber das ist auch vor allen Dingen eine ganze Menge und die spielen ja dann mehr oder weniger, also 4 von denen sind ja jetzt auch absolut feste Stammspieler und das zeigt schon, dass da Handlungsbedarf bestand. Insofern, viele Grüße an dich, Stefan. Wir kitzeln auch gerne weiter, wenn das dann so Ergebnisse bringt wie in Schalke. Und am Ende, das sage ich jetzt mal ganz unpathetisch, wollen wir doch alle auch nur den Klassenerhalt.
Ja, aber definitiv. Also, und ich finde es ja schön. Es ist ja belebend, wenn du einem Stefan Kutschke dann zuhörst der jetzt nicht nur Muster A an Durchsagen bringt, sondern ja, sich mit ein paar Sachen auch angestachelt fühlt. Ist doch okay. So, du hast gesagt, es gibt ein paar Neuzugänge und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war ja doppelt happy bei dem Ausgleichstor. Ich sag's wirklich so. Bei dem Ausgleichstor natürlich 2-2. Und dann wie gemacht. Also wir hatten vor 1-2 Wochen jetzt mal angefragt und so. Und er hätte es sich vorstellen können. Und dann sagen wir, okay, dann lass es uns versuchen, nach dem Schalke-Spiel hinzubekommen. Und der Pressesprecher von Dynamo schrieb mir dann, da haben wir, glaube ich, keine ganz schlechte Wahl getroffen jetzt nach dem Schalke-Spiel, oder? Und ich sag ja, super, ich freue mich total. Und ja, er ist irgendwie, kann man schon so sagen, mit der Mann der letzten Wochen.
Reden wir gar nicht länger drum rum, ne? Wenn Thomas Keller also jetzt den Torriecher für Dynamo hat, obwohl er eigentlich der Abwehrchef ist, Jens, haben wir also das Näschen für die richtigen Gäste. Und das ist doch auch was Schönes.
Ich glaube, es war aber auch gar nicht so schwer. Also ich glaube, wenn du eine Umfrage gemacht hättest, wen wollt ihr jetzt als nächstes mal hören bei Schwarz-Gelb der Dynamo-Podcast, da wären viele auch auf den Namen Thomas Keller gekommen, dem Leihspieler vom 1. FC Heidenheim, der hier eingeschlagen ist. Ich glaube, es gab mal von Matthias Reim ein Lied, du schlägst wie eine Bombe in mein Leben. Und das könnte man sagen, bei Thomas Keller trifft das tatsächlich zu.
Also ich kenne das Lied nicht, aber bei dem Rest will ich dir einfach mal ja ungeprüft zustimmen.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habig-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
So, jetzt sind wir in der Trainingsakademie. Also, was heißt wir? Also, Tino Meyer ist ja nicht da, der ist eher ein Cortina. Aber ich freue mich umso mehr. Darf man sagen, der Mann der Stunde bei Dynamo Dresden? Also, wenn man so die sozialen Netzwerke und auch die anderen Medien liest, dann ist es schon so. Thomas Keller. Thomas, guten Tag.
Hallo, guten Morgen erstmal. Ja, Mann der Stunde weiß ich jetzt nicht. Am Ende vom Tag geht es ja darum, was wir als Mannschaft leisten auf dem Platz.
Das sagt der Mannschaftssportler. So muss das sein. Ich habe gerade schon gesagt, Cortina, bist du Wintersport interessiert? Verfolgst du es?
Grundsätzlich schon. Ich habe jetzt aber tatsächlich von Olympia jetzt noch gar nichts gesehen. Nur die Frauenabfahrt habe ich mir mal angeschaut, wo die Linse von leider gestürzt ist.
Das ist das große Thema. Vielleicht gleich dazu ein Satz. Zunächst, du kommst aus dem Münchner Raum, bist in München geboren. Da könnte man denken, ja, Berge sind auch nicht weit. Hast du mal eine Wintersportart ausprobiert? Bei welcher Sportart könntest du in Italien an den Start gehen?
Bei keiner könnte ich am Start gehen, weil ich da nicht gut genug wäre in der Sportart. Aber ich kann theoretisch Skifahren, mache ich aber nicht mehr. Und Snowboard habe ich auch mal eine Woche gemacht. Das war aber dann nach der Woche auch wieder ad acta gelegt. Von daher bin ich wintersporttechnisch nicht so gut vertreten.
Ich glaube, dieses Ding am Sonntag hat irgendwie die halbe Welt geschaut, weil alle natürlich wissen wollen, wie funktioniert das. Die Frau ist 41, wollte sich ihren letzten olympischen Traum quasi erfüllen. Dann gab es die Woche zuvor die Nachricht, Kreuzbandriss. Dazu kannst du uns vielleicht auch was sagen. Jetzt hat sie im Post nach dem Sturz gesagt, die eine Verletzung hat mit der anderen gar nichts zu tun. Und trotzdem sprechen natürlich viele, kann man mit einem Kreuzbandriss überhaupt bei so einem Skirennen an den Start gehen. Ich ganz ehrlich hatte noch nie einen Kreuzbandriss. Ich brauche auch keinen. Du kannst es nachfühlen, wie sich das anfühlt, was man da für Schmerzen hat und was das auch für ein Gefühl im Knie ist.
Ja, ich glaube, also bei mir war es damals so, dass es schmerztechnisch eigentlich nur schmerzhaft war in der Situation, wo es passiert ist. Mhm. Und der Schmerz hat aber relativ schnell nachgelassen und ich konnte bei meinem Kreuzbandriss auch normal gehen und alles. Also wenn die Muskulatur ums Knie drumherum gut ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das möglich ist, aber bei mir war es dann so, dass ich es halt beim Treppensteigen und so extrem gemerkt habe, also gerade wenn so Kräfte aufs Knie eingewirkt haben, dann ist es schon brutal, von daher ist es schon erstaunlich, dass sie überhaupt an den Start gegangen ist. Ich weiß nicht, das äußert sich wahrscheinlich bei jedem Körper auch anders. Ich glaube, die Skifahrer haben ja brutale Muskulatur in den Beinen. Bei ihr war es so, dass sie an den Start gehen konnte, aber leider ist sie ja gestürzt.
Schubladentest dann bei dir gemacht und da war klar, das könnte was Ernsthaftes sein.
Ja, Schubladentest war gar nicht so auffällig bei mir, aber ich habe dann direkt einen MRT machen lassen und dann hat man es im MRT direkt gesehen. Und dann bin ich gleich nach Innsbruck gefahren zum Spezialisten und der hat sich das Ganze angeschaut und ein paar Tage später wurde ich dann operiert.
Und es hat ja auch eine Weile gedauert. Und du hast gesagt, okay, man muss der ganzen Sache auch Zeit geben und hast dich so quasi Stück für Stück wieder zurückgekämpft. Also hast da auch gesagt, okay, keine Hektik machen, nichts Überaltes machen.
Ja, bei mir war es so, dass es zeitlich so passiert ist, dass ich wusste, ich werde in der Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Und es war dann so, dass dann auch die Sommerpause, also die nächste, irgendwie genau in den Zeitraum gefallen ist, wo ich dann langsam auf den Platz gehen hätte können. Und dann war es bei mir im Kopf so, okay, wenn du so lange verletzt bist, dann kommt es auf ein paar Tage oder einen Monat hin oder her nicht drauf an, sondern es kommt drauf an, dass der Körper wieder voll funktioniert. Und dementsprechend habe ich mir bei meiner Reha sehr viel Zeit gelassen, Geduld meinem Körper auch gegeben. Und ich bin auch sehr zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist damals.
Zurück vielleicht nochmal zu Lindsay Vonn, weil sie so in den Postern auch für viele Sportler, aber ich glaube auch für die Menschen so ein bisschen gesprochen hat. Ich fand, das war ein sehr beeindruckender Post, den sie dann abgesetzt hat. Ich habe es versucht, ich habe geträumt, ich bin gesprungen. Ich hoffe, wenn ihr etwas von meiner Reise mitnehmt, dann ist es das, dass ihr alle den Mut habt, es zu wagen. Das Leben ist viel zu kurz, um kein Risiko mit sich selbst einzugehen, weil das einzige Versagen im Leben ist, es nicht zu versuchen.
Ja, hat sie recht, die gute Frau. Ich glaube, dass es egal, was man macht oder wie man es macht, natürlich muss jeder selber entscheiden, wie er mit seinem Körper umgeht oder was er seinem Körper antut oder was nicht. Aber ich glaube, die Kernaussage stimmt schon. Wenn man sich nicht traut, was zu versuchen, dann kann man auch nichts erreichen.
Lebst du momentan deinen Traum?
Ich lebe eigentlich schon, seit ich Profi bin, meinen Traum tatsächlich. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, Profifußballer zu sein. Ich glaube, das ist ein Privileg, was wir haben, mit unserem Job Geld zu verdienen, den Leuten da draußen was zurückzugeben. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß.
Aber ich habe so den Eindruck, wenn man auch so deine Karriere mal liest und verfolgt, dass es momentan schon eine spezielle Zeit ist, oder?
Ja, natürlich. Ich glaube, jetzt wie der Start hier für mich verlaufen ist, ich glaube, besser kann man sich's nicht vorstellen. Am Ende vom Tag versuche ich wie jeder andere auf dem Platz auch nur mein Bestes zu geben und drei Tore in 4 Spielen ist natürlich verrückt gewesen jetzt als Innenverteidiger, aber ich glaube, grundsätzlich ist mein Hauptjob dann doch das Verteidigen noch.
Auf jeden Fall. Und trotzdem natürlich die Tore, auch die stabilere Defensive, das spricht ja alles für sich und zeigt dann auch, es war jetzt nicht verkehrt, hier nach Dresden zu kommen. Musste ich manchmal zwicken, musste ich manchmal jemand erden. Du wirkst hier schon recht bodenständig, nicht nach dem Motto, dass ich hier irgendwie abhebe.
Nee, das Gefühl habe ich gar nicht. Erden muss mich, glaube ich, auch keiner. Ich habe, glaube ich, auch schon viel erlebt in meiner Karriere, gerade mit Verletzungen, mit Höhen, mit Tiefen. Ich kann das schon ganz gut einordnen mittlerweile. Ich bin jetzt zwar jetzt auch noch nicht alt, aber mit 26, da hat man schon auch ein bisschen was erlebt.
Mittleres Fußballeralter.
Genau. Und man kann das schon alles ganz gut einschätzen. Und mir ist auch klar, dass im Fußball alles immer schnell hoch gelobt ist und kann aber auch schnell in eine andere Richtung gehen.
Genau deshalb muss man solche Phasen auch gut mitnehmen, oder? Also muss man auch jetzt wie auf so einer Welle quasi reiten.
Ja, das ist ja das, was man immer sagt. Man muss die Welle reiten und sie so lange hinauszögern, wie es geht.
Lass uns über Samstag, über das Spiel auf Schalke sprechen. Schalke, dieses Auswärtsspiel ist für alle schon mal ein besonderes. Was ich grundsätzlich mal gut fand, es ging um Fußball. Es war kein Spiel. Wir hatten andere Spiele an diesem Wochenende mit VAR, mit Diskussionen. Da musste nicht einmal an die Linie sich irgendwas anschauen. Es ging um die nackten Entscheidungen auf dem Rasen. Es gab nichts Strittiges.
Ja, war tatsächlich mal sehr angenehm. Ist ja zurzeit viel diskutiert, der VAR. Kann jeder sehen, wie er möchte. Am Ende vom Tag ist für uns Spieler eigentlich ganz angenehm, wenn wir nicht so lange Unterbrechungen im Spiel haben, wenn Spielfluss da ist, wenn der Schiedsrichter auf dem Feld gute Entscheidungen trifft. So war es am Samstag und dementsprechend hat Spaß gemacht am Samstag, war viel Feuer drin und ich denke auch der Schiri hat eine gute Leistung am Samstag gezeigt.
Es war laut, also muss man sagen 60.000, das merkt man dann schon in der Arena und man hat auch immer wieder die Fenster SGD gehört. Ich glaube, hat sie ja auch mal schon im Vorfeld gesagt, ist ja auch ein Grund gewesen, hier nach Dresden zu kommen, weil du weißt, welche Fanbase hier vorhanden ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt nicht nur in dem Spiel auf Schalke, auch in Magdeburg und bei den Heimspielen, dass die Unterstützung ist schon brutal. Wenn man überlegt, jetzt am Samstag auf Schalke, da sind 60.000 Zuschauer im Stadion und vermeintlich nur 5.000 oder 6.000, was ja auch für auswärts sehr viele Fans sind, die da mitfahren. Die machen da Lärm im Stadion, man hört die auf dem ganzen Platz und das ist schon Wahnsinn. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass mir das einfach unglaublich viel Spaß macht und uns als Mannschaft auch unglaublich hilft auf dem Platz.
Ja, ich glaube, dieses Band ist nochmal gestärkt worden, gerade vor dem Start der Rückrunde, als es den Fanmarsch vom Bahnhof zum Stadion gab, ihr dort auch empfangen wurdet mit dem Bus. Ist auch nicht typisch, dass ein Tabellenletzter in der Situation dann trotzdem nochmal so empfangen wurde. Ich glaube, das hat auch mit dem einen oder anderen Neuzugang nochmal was gemacht, der gesagt hat, naja, das ist hier in Dresden schon speziell.
Ja, auf jeden Fall. Das habe ich jetzt so auch noch nicht erlebt gehabt, so einen Empfang. Aber es ist einfach schon vorm Spiel, dass man so denkt, okay, man jetzt will man rausgehen und ein gutes Spiel zeigen und den Sieg holen für die Fans und die opfern ja am Ende vom Tag auch ihre Zeit und ihr Geld, dass sie uns unterstützen und das will man dann einfach mit guten Leistungen zurückzahlen.
Ihr seid gut reingekommen. Ähnlich wie in Magdeburg beim Auswärtsspiel. Ich fand defensiv in der ersten Halbzeit kaum was zugelassen. Die Dzeko-Chance, die aus einem individuellen Fehler von euch resultiert. Die erste Halbzeit, das hat auch der Trainer Thomas Stamm nach dem Spiel gesagt, war richtig gut. Das Einzige, was er da verpasst hat, fand ich auch im Nachgang, dass er euch nicht belohnt hat für diese sehr, sehr ordentliche erste Halbzeit.
Ja, ich glaube, du hast schon ganz gut zusammengefasst. Wir waren gut im Spiel, wir hatten mehr Ballbesitz als Schalke, wir hatten die Kontrolle eigentlich in der ersten Halbzeit. Was uns halt gefehlt hat, war so im letzten Drittel, der letzte Pass, dass wir zu einer Großchance kommen, vielleicht nochmal der letzte gute Laufweg, um nochmal einen Raum freizuziehen. Das waren Kleinigkeiten, an denen wir auch in den Spielen davor schon besser hätten sein können, wo wir auch noch dran arbeiten müssen. Defensiv fand ich es auch gut, wie du schon gesagt hast, eigentlich haben sie eine Chance, die aus einem Fehler von uns entsteht und ansonsten hatten wir das Spiel weitestgehend im Griff. Und da müssen wir halt eben auch hinkommen, dass wir so eine gute erste Halbzeit spielen, dass wir uns halt dementsprechend dann auch mit dem 1-0 dafür belohnen.
Wann merkst du, oh, wir sind gut drin? Wir haben hier ein gutes Gefühl. Ist ja beim Trainer so und auch bei den Spielern. das funktioniert oder heute wird es schwierig?
Ja, ich glaube, dass es zum Fußballspiel immer Phasen gibt. Unabhängig davon merkt man natürlich schon die ersten Zweikämpfe, die ersten Passstaffetten. Okay, funktioniert der Matchplan, den wir uns ausgedacht haben? Wie ist jeder Einzelne drauf? Und ich denke, man merkt dann schon in den ersten 2, 3, 5 Minuten, stimmen die Zweikämpfe, stimmt die Laufbereitschaft? Und ich glaube, da waren wir jetzt an allen 4 Spielen und auch am Samstag top unterwegs. Und so soll es auch in den nächsten Spielen aussehen.
Ja, das fand ich aber auch wirklich bemerkenswert, gerade auch bei diesen Auswärtsspielen, wo du denkst, naja, jetzt kommt erstmal der Druck des Gastgebers. Auch in Magdeburg war es ja so, die waren die Mannschaft der Stunde vor dem Spiel gegen Dynamo, waren in 5 Spielen ungeschlagen und trotzdem den Druck in der Anfangsphase habt ihr gemacht. Und gegen Schalke war es ja auch nicht so, dass Schalke erstmal irgendwie ein Powerplay aufgezogen hat.
Ich glaube, was da immer ganz wichtig ist, gerade bei den Auswärtsspielen, ist, dass man mutig ins Spiel geht. Dass man nicht irgendwie zu viel Respekt vor der Kulisse oder vor dem Auswärtsspiel an sich hat, sondern dass man einfach versucht, sein Spiel dem Gegner aufzuzwängen. Und das ist uns, denke ich, jeweils in der ersten Halbzeit in den beiden Auswärtsspielen sehr gut gelungen. Das ist auch in so einem Spiel, ich habe es gerade schon gesagt, es gibt immer Phasen im Spiel, dass man auch mal im Auswärtsspiel eine Phase hat, wo man vielleicht selber mal 5 bis 10 Minuten unter Druck gerät, das ist, glaube ich, ganz normal. Am Ende vom Tag steht und fällt das mit dem Mut.
Bist du jemand, der während des Spiels viel redet? Also der auch auf den Stürmer des Gegners oder mit dem viel interagiert? Es gibt ja wirklich auch Verteidiger, die auch die Gepflogenheiten des Trash-Talks gut drauf haben.
Ja, es kommt immer drauf an, wie viel der Stürmer auch mit mir redet dann am Ende vom Tag. Ich konzentriere mich eher drauf, meine Mannschaftskollegen zu unterstützen mit Kommunikation. Was jetzt natürlich in den Stadien oder bei den Heimspielen, wenn da so viel Lärm ist im Stadion, nicht immer ganz so leicht ist, muss man dann schon manchmal ganz schön schreien, aber bisher hat es gut funktioniert.
Wie war das mit Edin Dzeko? Erste Halbzeit diese Chance vergeben und dann zeigt, in Anführungszeichen, der alte Mann, aber auch, was er noch drauf hat, mit diesen 2 Toren gut herausgearbeitet, speziell das erste Tor, aber das ist schon eine individuelle Klasse, die man, glaube ich, nicht verlernt und die man dann eben auch noch mit 39 hat.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was ein Stürmer wie ihn auszeichnet oder warum er auch alles geschafft hat, was er geschafft hat, hat man in dem Spiel, glaube ich, gesehen. In der ersten Halbzeit, bis auf die Chance, die wir ihm ja selber schenken quasi, fand ich, hatten wir ihn komplett im Griff. Und dann ist es aber bei so einem Stürmertyp oft trügerisch, weil der braucht halt dann nur seine 1, 2 Aktionen und dann macht er halt 2 Tore und sowas am Samstag auch. Ich glaube, man kann nicht immer alles verteidigen, wenn ein Stürmer so eine große Qualität hat. Und was man bei ihm halt sieht, obwohl er ja jetzt auch schon 39, glaube ich, ist, seine Abschlussqualität ist halt brutal. Also meiner Meinung nach, das zweite Tor macht er unfassbar. Erster Kontakt nimmt ihn an, dann springt der Ball ein bisschen Dropkick aus 18, 19, 20 Metern und der Ball sitzt halt komplett perfekt neben dem Pfosten, geht er rein. Von daher, das ist schon enorme Qualität.
Und dann liegst du auf Schalke 0-2 hinten beim Tabellenführer, bei der Mannschaft, die defensivstärkste der zweiten Liga ist und denkst, das wird jetzt noch lang bis zur Schlussminute. Und trotzdem hast du schon nach dem Spiel gesagt, Moment. So ein 2-0 ist ja auch immer ein trügerisches Ergebnis. Wenn wir hier einen Anschlusstreffer machen, dann scheint wieder die Sonne.
Ja, es ist, glaube ich, auch im Fußball, man sieht es so oft, wenn es 2-0 steht und die Mannschaft, die hinten liegt, schießt das Anschlusstor. Das setzt nochmal ganz neue Kräfte frei und sowas am Samstag auch. Man braucht halt diesen einen Moment, wo man dann den Anschluss macht und wieder quasi zurück ins Spiel findet, weil es war schon so nach dem 2-0, ist dann so kurz mal durchatmen, oh fuck, 2-0, ich weiß nicht, welche Minute das war, 70. oder so, du hast jetzt nur noch 20 Minuten und dann musst du ja erstmal wieder diesen Schalter finden quasi, um zurück ins Spiel zu finden, obwohl du ja eigentlich kein schlechtes Spiel machst oder obwohl du ja eigentlich gut im Spiel bist. Und ich denke, das haben wir dann geschafft und mit dem 2-1 verändert sich das komplette Spiel. Beim Gegner fängt es im Kopf an, gerade jetzt auch bei Schalke, du weißt, bei denen ist es auch Druck auf dem Kessel und so. Und dann merkst du, okay, du merkst ja eigentlich schon das ganze Spiel, auch in der ersten Halbzeit, hier ist was möglich. Und dann, glaube ich, haben wir jetzt auch in den 4 Spielen auch gegen Magdeburg gezeigt, so ein Rückstand, der wirft uns nicht um, sondern wir glauben an uns und das haben wir jetzt am Samstag auf Schalke auch wieder gezeigt.
Den Schalter finden, daran hat auch der Installateur Stefan Kutschke mit beigetragen, der reingekommen ist und ich fand auch von seiner Körpersprache, da gezeigt hat, hey Freunde, jetzt hier weitermachen, Gas geben, hier ist noch nichts verloren. Also es war ja auch irgendwie das Spiel, jetzt fange ich wieder an, der alten Männer. Von Zweitliga-Opas will ich jetzt definitiv nicht sprechen, aber sagen wir, der erfahrenen Spieler.
Ja, und man merkt da auch einfach, wie extrem wichtig Kutsche für uns ist, als Kapitän, wenn er reinkommt, nur mal die Jungs mitnehmen mit seiner Ausstrahlung, mit seiner Entschlossenheit, Körpergröße für die langen Bälle, dann Kopfbälle und einfach, ja, wie er als Leader vorne wegmarschiert dann. Und das ist einfach dann auch nochmal, jetzt nicht nur er, aber einfach auch alle Einwechselspieler können einfach nochmal einen guten Impuls geben und das hat gerade er auch am Samstag sehr gut geschafft.
Hat sich das Trikot von Dzeko geangelt, oder? War stolz wie Bolle, das wollte er unbedingt haben.
Ja, hat er ja, glaube ich, auch gepostet auf in den sozialen Netzwerken.
Ja, hat er gepostet und war da sehr stolz. Und mit dem Anschlusstreffer, mit diesem Eigentor, was man aber irgendwie erzwingt, war dann spätestens die Hoffnung wieder zurück.
Ja, auf jeden Fall. Und erstmal,
merkt man das beim Gegner auch, dass die dann ins Nachdenken kommen?
Ja, du merkst schon auf dem Platz so, okay, jetzt ist für uns was möglich und dann ist es ja eine Situation, wo die was zu verlieren haben, weil die haben ja quasi zu dem Zeitpunkt noch die 3 Punkte, aber wir schnuppern dran und dann merkst du schon, okay, jetzt geht was und ich finde, gut, wir haben da ein bisschen Glück gehabt, dass der Silla die eine Chance, dass der Tim da den Gult hält. Aber ansonsten, glaube ich, waren wir dann wieder voll auf dem Gaspedal und haben Druck gemacht oder versucht, Druck zu machen und haben uns dann am Ende auch mit dem Ausgleich belohnt.
Standards. Standards ist das Thema. Standards und Thomas Keller passt irgendwie zusammen. Lass uns über das Tor reden. Du sagst, er fällt dir auf den Kopf. Ist es ein Torwartfehler? Es wird so viel diskutiert momentan, auch bei diesen Standards, nicht nur bei euch. In Magdeburg war auch das Thema, Reimann sieht ja da bei dem einen Tor nicht gut aus. Auf der anderen Seite ist es für die Torhüter natürlich auch schwierig. Der 5-Meter-Raum ist ja Belagerung.
Ja, ich glaube, dass es für die Torhüter mittlerweile sehr schwierig ist, weil früher war es ja so, 5-Meter-Raum, Torwart ist geschützt, da wurde alles abgepfiffen. Das wurde ja dann ein bisschen abgeändert und jetzt, ob das jetzt ein Torwartfehler von Karius ist oder nicht, das kann und will ich nicht beurteilen, weil ich kein Torwart bin und auch kein Torwarttrainer. Am Ende vom Tag, glaube ich, machen wir es einfach auch gut mit einem kleinen Schubser von Kofi, glaube ich, was für mich auch kein Foul ist dann und Stefan macht es auch gut, setzt sich, glaube ich, sogar noch gegen 2 andere auch noch durch. Also gegen 3 Spieler insgesamt und wie du schon gesagt hast, am Ende ist der Ball bei mir gelandet und ich hatte leichtes Spiel dann.
Was denkst du da? In dem Moment, du läufst natürlich zu den Fans und denkst dir, boah, es läuft gerade auch mit deinen eigenen Toren, oder?
Ja, es ist irgendwie unfassbar, das setzt Emotionen frei, für die wir als Spieler ja leben und gerade als Innenverteidiger ist es ja jetzt eigentlich nicht typisch, dass man so oft trifft, auch wenn ich jetzt schon grundsätzlich sagen würde, dass ich immer mal wieder in meiner Karriere für ein Tor gut war und auch immer gefährlich war vorne eigentlich, wenn ich dabei war. Aber dass man dann, also 3 Tore, das ist schon verrückt und dann, ja, ich weiß immer gar nicht, wie ich jubeln soll. Und
das nee, ist, ich sag mal, der Kollege Toni Leisner, auch Abwehrspieler, der hat dann diesen Purzelbaum gemacht. Da fand ich dein Jubel interessanter, sag ich mal so. Aber ich glaube, das war bei dem eine Wette, die er eingelöst hat.
Ja, ich fand es tatsächlich auch lustig mit Toni Leisner. Ich habe das erst gestern gesehen auf Instagram, aber Purzelbaum und dann, ich weiß gar nicht, was er danach noch irgendwie für Zeichen gemacht hat. Das war lustig, ja.
Also der Jubel war auf jeden Fall sehr, sehr emotional und laut. Und dann muss man ja sagen, Mensch, die Schlussphase, das war wie Schwergewichtsboxen 12. Runde. Keiner wollte irgendwie auf das so unentschieden. Ich hatte so schon den Eindruck, beide Mannschaften wollten jetzt auf All-In gehen.
Ja, das war dann so 2-2. Bei uns war die Freude riesig. Ja. Und dann hast du aber bei Schalke gemerkt, ja fuck, Heimspiel, die brauchen den Sieg. Und bei uns war aber auch so, okay, jetzt sind wir im Flow, jetzt machen wir auch weiter. Wir wollen den Sieg auch. Und dann hat sich die letzten 10, 15 Minuten, also mit Nachspielzeit dann 10, 15 Minuten, ein Spiel entwickelt, wo es halt irgendwie ein offener Schlagabtausch geworden ist. Und beide wollten den Sieg und ich glaube aber, dass tatsächlich wir am Ende vom Tag näher dran waren. Wir hatten dann schon nochmal glaube ich, eine gute Umschaltaktion und eine, wo Schalke sich uneinig ist, wo wenn Nisse ein bisschen, glaube ich, einen Riecher hat, ihn vielleicht reinschieben kann aus 15, 16 Meter. Am Ende vom Tag glaube ich trotzdem, dass das unentschieden gerecht war.
Ich glaube, mit diesen 8 Punkten aus 4 Spielen kann alle leben und das war Top-Ergebnis nach 0-2 Rückstand. Auch Schalke am Ende 2-2 spielen, kannst du nicht meckern. Und wir haben die Kollegen geschrieben, eigentlich 2-2 gewonnen auf Schalke.
Ja, ich denke schon auch, dass wir das, ich wurde dann auch gefragt nach dem Spiel in den Interviews, ob nicht mehr drin gewesen wäre und was weiß ich, es ist, in jedem Spiel ist, glaube ich, klar, irgendwie mehr drin, wenn man nicht gewinnt, aber ich glaube, wir sollten schon einmal dran denken, dass in der Situation, in der wir uns befinden, jeder Punkt wichtig ist und gerade auswärts beim Tabellenführer, was ja wirklich kein leichtes Spiel ist vor der Kulisse, dann nach 0-2 noch einen Punkt zu holen, das sollte man schon in den Vordergrund rücken, meiner Meinung nach.
Hattest du in den letzten ein, zwei Tagen mal mit deinem Berater oder mit Sören Gonter telefoniert, weil darauf bist du am Samstag natürlich auch angesprochen worden, das mit der Torprämie war keine kluge Idee, das nicht mit reinschreiben zu lassen.
Ja gut, das wäre natürlich für den Verteidiger auch absolut untypisch. Da habe ich mit den Journalisten ein bisschen gescherzt nach dem Spiel. Das ist als Innenverteidiger.
Aber wie gesagt, es könnte, was die Tore betrifft, deine beste Saison werden. Ich habe geguckt, einmal in der dritten Liga 2019, 2020, 3 Tore in der vollen Saison.
Ja, habe ich ja jetzt schon geknackt, also will ich ja jetzt schon ein paar
quasi. Das letzte Tor vor dem 3 Treffern bei Dynamo war auch ein spezielles, fast vor einem Jahr, 13. Februar 2025, damals beim 2-1 Sieg Conference League in Kopenhagen.
Ja, war ein sehr besonderes Tor, war glaube ich mein erstes Spiel nach dem Kreuzbandriss, damals war gegen Bochum, habe ich mein Comeback gefeiert im Dezember. Weiß gar nicht, ob ich dann im Januar 1-2 Einwechslungen hatte, das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber dann war ich ja auch in der Gruppenphase der Conference League nicht gemeldet, weil ich noch nicht zu 100% fit war und dementsprechend hat mich dann der Trainer damals zu der Zwischenrunde war das nachnominiert. Und dann habe ich direkt von Anfang an gespielt in dem Spiel in Kopenhagen und das dann schon besonders auswärts Kopenhagen, Conference League, erstes Spiel international. Und dann habe ich dort direkt getroffen zum 1-1 war es. War schon besonders auf jeden Fall, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und überhaupt diese Standards, auch bei euch jetzt, da merkt man, was für ein wichtiges Mittel die Standards sind und man zeigt sich auch, Übung macht den Meister. Also ihr habt das ja auch wirklich einstudiert, hat doch Thomas Stamm nochmal gesagt. Habt ein paar Sachen da auch ein bisschen justiert, verändert. Klar, die Gegner kriegen das ja jetzt auch mit. Also die werden auch das ein oder andere Video sich anschauen. Und trotzdem ist das eine echte Waffe von Dynamo in der Rückrunde.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir haben da viel dran gearbeitet, viel miteinander gesprochen, auch mit dem Trainer. Der Trainer uns auch gefragt, wir ein paar Ideen mit reingegeben. Ich glaube, dass Standards einfach, egal in welcher Liga, ich habe jetzt auch schon jede Liga in Deutschland einmal gespielt, ja, brutal wichtig sind und oftmals auch die Spiele entscheiden.
Und diesen Torriecher, das neulich schon mal in der Mixzone gesagt, den bringst du natürlich aus der Jugend, aus dem Anfängen des Fußballs mit, wo du ganz vorne drin gespielt hast.
Ja, ich habe als Stürmer angefangen, Fußball zu spielen. Da war ich dann auch bis zur U13, U14 im Sturm unterwegs. Dann kann ich mich noch erinnern, dann hat mich der ich weiß nicht, ob es U13 oder U14, sagen wir einfach mal U14, Trainer in einem Spiel nicht im Sturm aufgestellt. Dann bin ich nach Hause und habe angefangen zu weinen, weil ich im Sturm spielen wollte. Aber dann haben meine Eltern damals zu mir gesagt, du, es geht doch darum, dass du auf dem Platz spielst und Spaß mit dem Ball hast und nicht nur um Tore schießen. Und dann habe ich es auch akzeptiert. Und dann haben mir die anderen Positionen, die ich gespielt habe, auch Spaß gemacht. Und ja, so wie es dann halt eben ist, ich bin relativ spät gewachsen. Also ich war dann eine Zeit lang auch im Mittelfeld unterwegs und dann bin ich Richtung U19 halt in die Höhe geschossen. Dann bin ich ganz nach hinten gewandert. Dann habe ich bin ich auch als Innenverteidiger Profi geworden, wobei ich sagen muss, dass ich auch als Profi schon einige Spiele auch mal auf der 6 gemacht habe, früher in meinen jüngeren Jahren noch, also Anfangszeit meiner Karriere. Und so ist es zustande gekommen, dass ich Innenverteidiger geworden bin.
Wir müssten aber jetzt am Samstag nicht Taschentücher mitbringen, wenn es jetzt nicht zum Torerfolg reichen sollte. So traurig wärst du dann nicht, weil du sagst, Freunde, meine Hauptaufgabe liegt darin, Tore zu verhindern.
Ja, das ist mir ganz wichtig sogar. Das sage ich auch bei jedem Interview nach jedem Spiel, dass das ja alles Bonus ist. Am Ende vom Tag ist für mich Verteidigen mein Hauptjob. Und ich muss auch sagen, dass mir Verteidigen unfassbar viel Spaß macht. Und dementsprechend bleibe ich bei meiner Kernaufgabe.
Ist dann das Toreschießen quasi so die Sahne auf der Torte? Der Boden und der Belag muss stimmen, aber dieses Toreschießen ist dann halt der Zusatz.
So kann man das sagen. Also ich bin, wie soll ich das mal, sagen wir mal ein Beispiel, ich mache ein schlechtes Spiel und schieße ein Tor, dann bin ich trotzdem unzufrieden, weil ich ein schlechtes Spiel gemacht habe in meiner Hauptaufgabe des Verteidigens. Dementsprechend, wenn ich meinen Hauptjob erfülle, dann bin ich zufrieden mit meinem Spiel.
Auch wenn es jetzt zwei Gegentore gab auf Schalke, ist ja die Anzahl der Gegentore auch in der Rückrunde gesunken. Man hat schon den Eindruck, die Defensive hat eine neue Struktur, eine neue Stabilität mit dir und Julian hinten in der Innenverteidigung. Und das hat auch der Torbahnträger, wo wir hoffen, dass alles gut ist, weil Kopfverletzung ist ein heikles Thema, das weiß Julian ja auch, dass ihr beide da wirklich super zusammenpasst und euch auch gegenseitig ergänzt. Und er hat auch gesagt, dass er auch von deiner Erfahrung profitiert.
Ich glaube, wir können uns beide aufeinander sehr gut verlassen. Gib mir das ein oder andere nochmal mit aus seiner Erfahrung. Und ich glaube, man sieht mir auch an, dass mir das super gut tut. Und ich glaube, wir harmonieren sehr gut zusammen.
Ja, ist erstmal schön zu hören von ihm, dass er das so sieht. Ich glaube, dass wir allgemein in der Viererkette ja eine gute Abstimmung haben, gute Kommunikation. Jeder weiß so, ja, was sind dem mein Nebenmann seine Stärken, wo muss ich ihn vielleicht unterstützen, wo muss ich ihm Kommando geben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade hinten, dass man ein gutes Verständnis füreinander hat, dass man eine gute Kommunikation miteinander hat, dass man sich gut abstimmt, und das funktioniert bis hierhin ganz gut.
Du bist der Stabilitätsfaktor, Abwehrchef, sagen manche. Wie siehst du deine Aufgabe? Manche sagen auch Mentalitätsspieler.
Ja, da kommen ja immer viele Begriffe dann ins Spiel. Das müssen andere Leute entscheiden, wie sie mich nennen. Für mich ist wichtig, dass ich, wie gesagt, ich habe schon ein bisschen was erlebt mit meinen 26 Jahren. Aufstiege, ein Abstieg, international gespielt, jede Liga einmal gespielt, von 1 bis 3 in Deutschland, 1 bis 4 sogar, Regionalliga habe ich auch gespielt. Und ich versuche da einfach mit meiner Erfahrung die einzubringen. Und ich glaube, was auch ein Punkt ist, was, glaube ich, auch in unserer Situation ganz wichtig ist, bei allem Ernst, die Tabellensituation ja mitbringt, braucht man trotzdem eine gewisse Lockerheit auch zwischendrin, und man darf nicht vergessen, dass das, was wir machen, uns ja auch Spaß machen soll.
Jetzt ist es schon grotesk, weil du die Tabelle ansprichst. Jetzt hat man am Samstag beim Tabellenführer einen Punkt geholt und ist trotzdem irgendwie abgerutscht einen Platz, weil eben Magdeburg auch gewonnen hat. Und alle sagen trotzdem, okay, wir gucken trotzdem mal gerne auf die Tabelle, weil wir sehen natürlich die Abstände. Das ist alles geschmolzen, wie der Schnee im März oder April. Es ist alles eng beieinander und ihr habt schon ordentlich Rückstand aufgeholt in den ersten vier Spielen. Und von daher sollte man Platz 17 momentan auch nicht überbewerten. Am Ende ist der 34. Spieltag entscheidend.
Ja, so ist es. Und ich glaube, du hast gerade schon gesagt, wir haben jetzt schon einige Punkte aufgeholt. Klar ist natürlich auch, dass die anderen Mannschaften ja auch punkten werden und auch gepunktet haben jetzt in den letzten Spielen. Von daher bin ich da immer so, wir haben jetzt einen 21. Spieltag gehabt. Wichtig ist der 34. Spieltag, wo wir dastehen. Und wichtig ist einfach, dass man immer konstant seine Punkte holt. Mhm. Konstant seine Punkte holt, und dann ist es meiner Meinung nach einfach nur eine Frage der Zeit, bis wir über dem Strich stehen.
Und verfolgst du, was die Konkurrenz dort unten macht? Sagst du, okay, ich gucke das mir sogar an, Freitagabend, wenn wir irgendwo im Bus, oder sagst du, ja, Ergebnis nehme ich zur Kenntnis, aber wir müssen unser Ding machen?
Ja, Ergebnisse nehme ich natürlich zur Kenntnis, und schaut man dann ja auch bei Kicker nach, wie die anderen Mannschaften spielen. Grundsätzlich muss ich jetzt aber sagen, dass ich jetzt privat nicht ganz so viel Fußball schaue.
Nimmst aber auch zur Kenntnis, dass die Kicker-Elf des Spieltags, dass du da jetzt schon häufiger nominiert warst?
Ja, ich sage ja, man schaut natürlich Sachen nach, Ergebnisse auch. Gerade auch bei mir ist es so, dass ich dann viel Sachen nachschaue, wo halt Freunde von mir spielen in anderen Mannschaften oder wie auch immer. Aber jetzt, dass ich mich jetzt Freitagabend hinsetze und quasi bewusst sagt, das und das Spiel schaue ich mir jetzt deswegen an, das passiert nicht.
Da läuft also auch am Tag danach so ein Sonntag, wo zum Beispiel Topspiel in der Bundesliga ist, Bayern gegen Hoffenheim oder Liverpool gegen Manchester City spielt, bei dir gechillter ab, da sagst du, ich habe Samstag Fußball gespielt, muss mir jetzt nicht den ganzen Abend am nächsten Tag nochmal Fußball geben.
Ja, ich schaue dann schon mal bei bestimmten Spielen, ja. Also wenn ich zu Hause bin dann oder so, klar, sonntags, dann schalte ich schon mal ein und schaue es mir an, aber es ist jetzt nicht so, dass ich Freitagabend, Samstagabend und Sonntag Fußball schaue.
Gibt's ja auch. Also
gibt's ja auch. Habe ich auch schon mal gemacht, natürlich, aber mittlerweile bin ich da schon ein bisschen mehr für Abwechslung.
Die Spiele, die letzten Spiele, die ersten vier, geben auf jeden Fall Mut für das Frühjahr, oder? Also damit kann man was anfangen. Damit ist auch das Lächeln und das Selbstbewusstsein ein anderes, als wenn man jetzt, ich sag mal, mit zwei Punkten in die Rückrunde gestartet wäre.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, dass im Fußball ist Selbstvertrauen und Mut ganz wichtig, weil das einfach das Selbstverständnis auch auf dem Platz verändert. Man fühlt sich wohler auf dem Platz, wenn man mit Selbstvertrauen in die Spiele reingehen kann, weil man die Spiele davor gut gepunktet hat, dann verändert das einfach das Selbstverständnis auf dem Platz.
Du hast schon ein bisschen erzählt, dass du viel schon gesehen hast, viel mitgemacht hast, auch in den ersten vier deutschen Ligen schon gespielt hast, international schon gespielt hast vor einem Jahr. Ausgebildet worden bist du bei der für ihre Nachwuchsarbeit bekannten Spielvereinigung Unterhaching.
Ja, das steht in meinem Internet, glaube ich, gar nicht drin, dass ich ich bin mit 10 Jahren zu 60 München gewechselt. Ja. Da war ich dann 5 Jahre bis zu 15 und dann bin
ich... Also du bist ein Löwe quasi.
Ja, und danach bin ich dann zu Unterhaching gewechselt für 3 Jahre und von Unterhaching bin ich dann zu Ingolstadt gewechselt. Da habe ich dann noch ein Jahr U19 gespielt und zweite Mannschaft. Und dann in meinem zweiten Jahr in Ingolstadt, in der zweiten Mannschaft Richtung Ende der Saison, wurde ich dann hochgezogen zu den Profis. Und dann habe ich nach der Saison meinen Profivertrag dort unterschrieben.
In Ingolstadt bei den Schanzern. Und in Ingolstadt bei den Schanzern gab es auch das erste Kennenlernen mit Stefan Kutschke, oder?
Ja, genau. Stefan war schon da, wo ich hochgezogen wurde dann. Und dementsprechend kennen wir uns jetzt schon lange und haben auch 3 Jahre schon zusammengespielt in Ingolstadt.
Ich kann mir vorstellen, das war jetzt auch nicht unerheblich, dass er hier ist und auch kein unwichtiger Spieler ist. Der hat ja sicherlich auch in Dresden bei der einen oder anderen Sache helfen können.
Ja, das auf jeden Fall. Da muss man sagen, dass Stefan schon immer sehr hilfsbereit. Der hat mir direkt, also wir hatten tatsächlich, bevor ich hier unterschrieben habe, keinen Kontakt. Mhm. Weil ich da einfach für mich auch meine Entscheidung treffen will und nicht irgendwie noch 5 andere Leute.
Und du hast auch keinen gefragt irgendwie, Mensch, wie ist denn das bei euch so in Dresden? Weil manche Fußballer sagen, ich will da eigentlich mal wissen, ich will mal vorhorchen. Gibt es da 2 Restaurants, wo man hingehen kann? Wie ist das Umfeld? Haben die Fans?
Ja gut, das kann man sich ja selber. Ich war vorher schon mal privat in Dresden. Von daher wusste ich, die Stadt ist schön. Ich war auch schon mal vorher im Stadion in Dresden gespielt und auch als Zuschauer mal im Stadion gewesen. Von daher wusste ich auch, die Fans sind überragend. Und alles andere möchte ich gerne entscheiden nach meinem Bauchgefühl, nach dem, wo ich mich wohlfühle und mich nicht so sehr von anderen Leuten beeinflussen lassen.
Zu der Entscheidung kommen wir vielleicht gleich noch. Nochmal zurück nach Ingolstadt. Ingolstadt war für dich ja auch der Durchbruch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin dann hochgekommen zu den Profis. Die sind dann in dem Jahr, wo ich dann die letzten 2-3 Monate oben trainiert habe, abgestiegen aus der zweiten Bundesliga. Und dann habe ich meinen Profivertrag unterschrieben und der Abstieg war für den Verein natürlich scheiße. Für mich persönlich jetzt als junger Spieler gar nicht mal so schlecht, weil viele Spieler dann von Ingolstadt weggegangen sind und ich quasi meine Chance als junger Spieler auch gesehen habe, okay, du kannst jetzt in der dritten Liga auf Spielminuten kommen, auf deine ersten Profiminuten. Und so war es dann auch. Ich habe am ersten Spieltag damals direkt von Beginn an gespielt und da sind dann zwar ein paar unglückliche Sachen gewesen mit rote Karte und so, wo ich dann wieder ein paar Spiele auf der Bank saß und zuschauen musste, aber im Großen und Ganzen war dort mein Durchbruch dann und ich habe dort meine ersten Profispiele gemacht.
Naja, das sind ja Lehrjahre, also das sind ja auch Erfahrungswerte, die man dann sammelt und das hilft einem ja auch bei der Karriere, auch solche Momente mal mitzumachen.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt im Nachgang finde ich es eigentlich, ich kann es ganz kurz erzählen, ich bin da, glaube ich, am, weiß ich nicht, sechsten Spieltag mit glattrot vom Platz geflogen, auswärts auf dem Betzenberg. Dann war ich 2 Spiele gesperrt. Dann habe ich ein Spiel 90 Minuten gespielt und im zweiten Spiel nach meiner Sperre bin ich wieder mit glattrot vom Platz geflogen. Also das war dann schon als junger Spieler suboptimal. Da durfte ich mir vom damaligen Trainer auch einiges anhören.
Wer war damals Trainer?
Jeff Saibene.
Okay.
Und ja, aber da war ich, also ich war 19 Jahre alt, man lernt aus solchen Geschichten und dementsprechend heute kann ich drüber lachen.
Hab jetzt nicht den Eindruck, als wenn du jetzt der Kartensammler bist, oder?
Nee, man lernt ja auch gut, mit 19 ist man natürlich bisschen wilder, sag ich mal, auch in der Zweikampfführung. Das lernt man dann natürlich auch über die Jahre, dass man in welchen Situationen man grätscht, in welchen nicht, wann man raussticht, wann man vielleicht nicht raussticht. Das sind ja alles Erfahrungswerte, die man sammeln muss, um das dann eben anders zu machen als jetzt vielleicht noch mit 19.
Weil du Trainer jetzt schon gerade erwähnt hast, wer waren so Trainer für dich ganz speziell bis jetzt, wo du sagst, die haben mich gut gefördert oder da hatte ich ein gutes Gefühl? Hat ja jeder Spieler so 2-3 Trainer, mit denen er ganz besonders gut zurechtkommt oder zurechtkam?
Ja, gut, am Ende vom Tag ist, glaube ich, der wichtigste Trainer für mich Thomas Oral gewesen, weil der mich zum Profi gemacht hat.
Auch sehr speziell, ne? Also Thomas Oral hat ja auch schon den Ruf des Schleifers, ich erinnere mich, bei Frankfurt mal durch die Autowaschanlage seine Mannschaft geschickt. Also der hat schon, ich sag mal, speziellere Methoden auch.
Ja, ich glaube, jeder Trainer wählt halt einen anderen Ansatz und er hat seinen eigenen Ansatz. Mhm. Für mich war als junger Spieler, ich habe mich einfach gefreut, dass ich dabei sein darf, dass er mich hochgezogen hat. Der ist gekommen zu Ingolstadt, hat ein Spiel von der zweiten Mannschaft angeschaut und nach dem Spiel wurde ich dann zur Profigruppe hinzugefügt und dann am Montag habe ich bei den Profis trainiert. Von daher war das für mich einfach schön, dass er mich gefördert hat, natürlich auch sehr gefordert, wie du schon sagst. Der hat seinen eigenen Ansatz. Aber ich denke, wir hatten mit ihm damals auch eine erfolgreiche Zeit, von daher hat das gut gepasst.
Und durch deine Ingolstädter Zeit hast du natürlich dich auch ins Rampenlicht gestellt und dann ist Heidenheim auf dich aufmerksam gemacht und durch Heidenheim, auch durch den Aufstieg Heidenheim, hast du dann natürlich auch die Chance, Bundesliga-Luft zu schnuppern.
Ja, es war dann so, ich bin zu Heidenheim gewechselt und das erste Jahr in Heidenheim war für mich persönlich zwar schwierig von der Spielzeit her, aber als Mannschaft, und darum geht's ja am Ende vom Tag, unfassbar erfolgreich. Wir sind dann aufgestiegen mit dem Wahnsinnsspiel in Regensburg, Nachspielzeit 90. plus 11, glaube ich. Und dann haben wir in der Saison danach Bundesliga gespielt, was für den Verein und für mich ein unfassbarer Erfolg war, weil Heidenheim ist ja ein relativ kleiner Verein, sage ich jetzt mal. Und auch für mich persönlich, das ist ja das, wo man eigentlich als Kind mal träumt, dass man mal in der Bundesliga spielt. Und dann habe ich relativ früh in der Saison meine ersten 2 Bundesliga-Einsätze auch gehabt und dann habe ich mir leider mein Kreuzband gerissen.
Und die Verletzung war schon so ein Knick, oder? Also damit dann auch klar zu kommen und zu merken, okay, das wird jetzt hier ein Jahr dauern, ist ein Jahr weg und trotzdem fokussiert zu bleiben und zu sagen, ich komme wieder, ich bin in einem Jahr wieder da und versuche stärker wieder zu kommen. Das lässt sich schnell und einfach schreiben und auch sagen, aber man wird ja dann zum Einzelkämpfer.
Ja, ich glaube, das Schwierigste war eigentlich der Tag, an dem ich die Diagnose bekommen habe, weil man nicht so recht weiß, was jetzt passiert, wie es jetzt weitergeht und dann, wo lässt man sich operieren, was ist das Beste. Viele Fragen im Kopf, wie läuft es mit, weiß ich nicht, hier BG und was weiß ich, keine Ahnung, Versicherung, hier dies und das. Es sind dann schon am Anfang viele Sachen, aber es geht dann auch irgendwie schnell alles und dann liegt man auf einmal auf dem OP-Tisch und wird operiert. Und was bei mir auch schwierig war, weil ich eben nicht die großen Schmerzen hatte und relativ normal gehen konnte und alles. Bei mir war es so, ich bin dann in Innsbruck in die Klinik gefahren und ich gehe rein und kann laufen und komme wieder raus aus der Klinik und kann gar nichts mehr gefühlt. Mhm. Und es ist dann so, ich habe meine Reha in München gemacht, bin nach der OP dann auch zu meinen Eltern. Ich glaube, das war ganz wichtig für mich. Und ich habe mir dann halt 2 Wochen Krücken und ich habe mir aber dann gesagt, okay, die Situation ist scheiße, muss man einfach so ganz klar sagen, aber dann macht das Beste jetzt draus und so eine Situation bringt ja auch, jede schlechte Situation bringt auch immer eine Chance mit sich. Und ich habe daran gesehen, die Chance, an meinem Körper, an meiner Athletik zu arbeiten. Ich hatte ein sehr gutes Team, Reha-Team, Physiotherapeuten, die sich gut um mich gekümmert haben in München. Meine Familie, da kann ich dafür für die Zeit gar nicht genug danken. Die haben alles möglich gemacht für mich. Und irgendwann, je länger die Reha geht, merkst du, okay, du vertraust deinem Körper wieder mehr. Du merkst, okay, jetzt geht wieder, du kannst wieder laufen. Dann fängst du an zu joggen, dann Krafttraining, ganz viel ja auch am Anfang und dann irgendwann merkst du, okay, man kann hier das Maximum aus seinem Körper rausholen und im Nachhinein, so eine Verletzung ist immer nicht gut, aber ich muss auch sagen, dass die Verletzung mich trotzdem weitergebracht hat.
Ja, wie du auch selbst gesagt hast, Stück für Stück immer die kleinen Erfolge zu machen und fürs Herz und fürs Auffangen ist, glaube ich, das Umfeld ganz wichtig. Die Familie, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, dass die eben auch Trost spenden, wenn es einem vielleicht mal nicht so gut geht, wenn man vielleicht nicht gleich die Schritte macht, die man sich selbst vorstellt.
Ja, absolut. Wie gesagt, ich habe dann in der Zeit im Gästezimmer bei meinen Eltern gewohnt, die im extra Bett.
Oh, wie früher.
Kinderzimmer gibt's in dem Sinne nicht mehr, weil meine Eltern in der Zwischenzeit umgezogen sind, aber die haben dann extra ein Bett ins Gästezimmer, da stand davor nur eine Schlafcouch. Und ja, gerade die ersten 2-3 Wochen, wo ich Krücken hatte, natürlich mich gefahren,
schön.
Sich selber von der Arbeit, glaube ich, freigenommen, meine Mama auch ein paar Tage und ja, zu den Physiostunden gefahren und ich war dann froh, dass es das linke Bein war, dass ich dann nach 3 Wochen, also meine Mama mit dem nicht mehr zur Last gefallen bin, sondern dann wieder selber Auto fahren konnte.
Ja, weil, genau.
Ganz zu sehr will man dann den Eltern auch nicht auf die Nerven gehen.
Waren die Eltern schon mal hier in Dresden jetzt bei einem Spiel? Kommen die?
Die waren gegen Fürth im Stadion. Ist natürlich nicht der nächste Weg. Es sind schon ein paar Stunden Fahrt, aber ist jetzt auch nicht so lang. Von daher, sie waren gegen Fürth da und sie haben auch gesagt, ihnen hat sehr gut gefallen, dass sie planen, nochmal zu kommen in der Saison.
Ich sag ja,
wenn es ein bisschen wärmer ist.
Schönes Städtchen, kann man auch mal noch ein ganzes Wochenende machen und bietet ja auch ein bisschen mehr als nur den Fußball. Und ja, wenn es dann so läuft wie gegen Fürth, das Sohn trifft, es gibt 3 Punkte, das war perfekt.
So hat meine Mama das auch gesagt, kann man nochmal einen Städtetrip über das ganze Wochenende machen.
Ja, und wenn sie dann noch ein bisschen was ranhängen, Prag ist auch um die Ecke, also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten hier. Und jetzt verrat uns, dann hast du in Heidenheim gespielt unter Frank Schmidt, dann kam die Verletzung, aber du kamst ja wieder zurück. Und die Frage, die mir viele stellen, warum sagt einer, der im Herbst, ich habe gerade nochmal geguckt, du hast 4 der letzten 5 Bundesligaspiele für den ersten FC Heidenheim gemacht. Klar, Heidenheim, Abstiegskampf, erste Liga. Aber warum tut er sich ein Team an, das am Tabellenende der zweiten Liga steht, 13 Punkte hat und eine Hinrunde spielt, die, na, man darf sagen, suboptimal ist?
Ja, ich, jetzt, wenn du so sagst, frage ich mich das immer. Nein, Schmarrn. Es war dann so, ich habe mir meine persönliche Situation in Heidenheim angeschaut. Klar, ich habe die 4 Spiele vor der Winterpause gemacht, aber wenn man dann mal so die Zeit nach meinem Kreuzbandriss anschaut und dann ist es ja nach so einer Verletzung schon wichtig, dass man auch in den Rhythmus kommt, dass man Spiele sammelt. Und das war halt immer nur sporadisch der Fall und nicht konstant über mehrere Spiele hinweg. Und dann habe ich mich mal nach dem letzten Spieltag, ja, mir mal Gedanken gemacht in einer ruhigen Stunde und habe mir überlegt, dass es vielleicht ganz sinnvoll für mich wäre, wenn ich mal was anderes mache, was anderes sehe, auch für meine Persönlichkeitsentwicklung und einfach auf Spielzeit komme. Und habe das dann meinem Berater so mitgeteilt und ihm gesagt, hey, ich würde gerne mehr spielen, gibt's da was, halt mal die Ohren offen, so nach dem Motto, Augen und Ohren offen halten. Und einen Tag später hat er mich angerufen, ja, was hältst du von Dynamo? Dann habe ich mir die Tabelle angeguckt, dann habe ich mir erst gedacht, oh, tue ich mir das an so ungefähr, aber wie gesagt, ich habe es schon öfter gesagt, Dynamo ist einfach ein großer Verein, die Fankultur unfassbar. Und wie ich es gerade schon in Bezug auf meine Verletzungen gesagt habe, ist es auch in der Situation für mich so gewesen. Jede schlechte Situation, in dem Fall schlechte Tabellensituation, bringt auch immer eine Chance mit sich. Und so habe ich das gesehen. Und für mich, ich habe es, glaube ich, im Trainingslager auch gesagt, für mich war das im Kopf dann so, es kann für beide Seiten eine Win-Win-Situation werden. Ich komme auf meine Spielzeit, ich kann der Mannschaft helfen, kann der Mannschaft das geben, was ich an Qualität mitbringe, und im Gegenzug darf ich die Fans erleben und meine Zeit auf dem Platz verbringen.
Das ist dann also doch schon so, wir sitzen hier in der Bubble, aber für jemanden, der wie du damals außenstehend war, hat Dynamo dann schon doch den spezielleren Ruf noch und dieses Umfeld, gutes Trainingszentrum, das kommt sicherlich auch dazu. Aber es ist dann doch irgendwie einer dieser Vereine, ich sag mal 10, 15 Vereine, wo man sagt, boah, es ist irgendwie, hat das was.
Ja, auf jeden Fall. So was, wie gesagt, ich habe ja davor schon mal in Dresden gespielt gehabt, Auswärtsspiel. Und ich war auch schon mal privat im Stadion als Zuschauer. Und das ist schon eine Strahlkraft, sage ich, nach außen mit den Fans, wo man dann schon sagt, ja, man will das einfach auch erleben.
Und die Gespräche waren dann relativ zügig. Also ich dachte ja, das läuft bei dir schon im Spätherbst. Also das war dann wirklich Ende Hinrunde, hast du gesagt, okay, wir müssen mal hier gucken.
Ja, war nach dem letzten Spiel, ja. Habe ich mir Gedanken gemacht. Wie gesagt, ich habe dann zu meinem Berater gesagt, Augen und Ohren offen halten. Alles kann, nichts muss. Und dann ist es ja auch immer, das muss ja dann auch am Ende vom Tag Heidenheim entscheiden, ob sie mich überhaupt abgeben wollen oder nicht. Und ja, dann ging das alles relativ schnell. Dann mit dem Trainer, mit dem Sören Gonder telefoniert. Dann habe ich mir noch mal 1-2 Tage Zeit gelassen, bin in Urlaub gefahren und am 31. hieß es dann, ja, du musst morgen Abend in Dresden sein. Dann habe ich noch kurz mit ein paar Freunden Silvester gefeiert, habe 2-3 Sachen eingepackt, Koffer gepackt, Wohnung klar, Schiff gemacht und bin am 1. nach Dresden gefahren.
Ja, und bislang fühlt sich das, glaube ich, ganz gut an. Und ich glaube, es fühlt sich sicherlich auch gut an, weil ein Teil eurer Mannschaft jetzt nicht vorbelastet ist. Es sind 6 Neuzugänge gekommen und die haben ja die Hinrunde nicht erlebt. Auch, ja, sicherlich ein bisschen die negative Stimmung, die dadurch aufgekommen ist. Wenn du nur 13 Punkte holst, ist eine eitel Sonnenschein. Und trotzdem seid ihr nicht vorbelastet und könnt sagen, hey, wir greifen ganz neu an.
Ja, gebe ich dir recht. Nicht vorbelastet im Sinne von, wir haben die Spiele ja nicht miterlebt. Natürlich kennt man auch als Neuzugang die Tabellensituation. Man weiß dann schon, okay, das ist brisant und hier geht's um einiges. Aber ich glaube schon, dass man als Neuzugang, dadurch, dass man das ja eben nicht mitgemacht hat in der Hinrunde, einfach, was das angeht, freier ist. Und ich glaube, dass es auch für die Spieler, die hier sind, ganz erfrischend sein kann, dass ein paar Jungs dazukommen, die eben das in der Hinrunde nicht miterlebt haben, dass einige Spiele verloren gegangen sind, dass man Tabellenletzter war. Und ich glaube, dass es einfach auch wichtig ist für einen Konkurrenzkampf, weil Konkurrenz belebt das Geschäft. Das war schon immer so, das wird immer so sein im Fußball. Und ja, deswegen auch hier glaube ich, dass es wichtig war.
Und da können die anderen dann auch gönnen. Gönnen ist ja ganz wichtig. Und Teamchemie wird ja immer wieder angesprochen. Stefan hat es am Samstag auch nach dem Spiel gesagt, hat gesagt, naja, unsere Werte, die wir uns in den letzten 1-2 Jahren aufgebaut haben, die wollen wir schon irgendwie verteidigen. Und da spielt der Teamgeist eine ganz, ganz wichtige Rolle.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, Stefan hat es auch im Interview am Samstag nach dem Spiel wieder gesagt, es geht halt nur als Gemeinschaft. Es ist im Fußball so, dass harte Entscheidungen vom Trainer oft getroffen werden müssen, aber es geht halt nur als Mannschaft, es geht nur, wenn jeder mitzieht, jeder ist wichtig in der Mannschaft, jeder hat seine Rolle in der Mannschaft und wenn da es keine Probleme gibt, dann wird man früher oder später immer erfolgreich sein als Mannschaft.
Ganz entscheidend und du hast gerade schon gesagt, es kann eine Win-Win-Situation werden. Du machst Werbung in eigener Sache, spielst. Ich glaube, das ist dir auch wichtig gewesen, ganz viel Minuten auf dem Tacho zu bekommen. Und auf der anderen Seite gibt's ja eine Mission zu erfüllen.
Ja, auf jeden Fall. Mission Klassenerhalt. Und ich habe es schon ein paar Mal jetzt gesagt, es ist immer so, jeder Spieler hat seine eigenen Interessen, aber grundsätzlich ist es ja so, dass man als Spieler die Interessen des Vereins verfolgt und die ist in dem Jahr der Klassenerhalt und dafür geben wir und auch ich alles und wir werden alles reinwerfen, dass wir das schaffen.
Die Frage muss natürlich kommen, wie geht's denn im Sommer weiter? Nach Master-Dinge wird es zurück nach Heidenheim gehen? Die sehen ja gerade auch, wie du lieferst. Oder ruft bei deinem Berater schon der ein oder andere Verein an und sagt, wir könnten auch einen Torjäger ganz gut gebrauchen?
Das weiß ich nicht. Da müsste ich meinen Berater fragen. Ich habe jetzt tatsächlich, der hat mir natürlich immer geschrieben, viel Glück und ich wünsche dir alles Gute für die Spiele. Und
aber
so,
lässt dich jetzt in Ruhe?
Ja, wir haben schon immer mal wieder Kontakt, aber jetzt nicht auf spezielle Themen, was den Sommer angeht. Jetzt haben wir ja gerade mal 4 Spiele gespielt in der Rückrunde. Und ich glaube, ich wurde die Frage jetzt schon öfter gefragt. Ich fühle mich brutal wohl hier, mir macht es unfassbar viel Spaß hier, aber was im Sommer ist, das kann ich jetzt auch nicht beantworten. Und am Ende vom Tag gehöre ich noch Heidenheim. Und ja, das wird man dann sehen, was passiert. Ich will einfach Spiele machen, den Klassenerhalt schaffen und was dann kommt, sehen wir dann.
Genauso muss man es angehen und beim Leihspieler ist es halt so. Aber man merkt halt bei euch, auch bei anderen Leihspielern, das funktioniert gerade. Ihr adaptiert Dynamo. Es gibt ja auch Leihspieler, die kommen einfach und sagen, okay, jetzt ein halbes Jahr und dann ist es wieder vorbei. Aber das Gefühl habe ich bei euch überhaupt nicht.
Ja, ich glaube, das hängt viel damit zusammen mit der Mannschaft, wie sie uns aufgenommen hat und auch, dass wir neuen Spieler uns einfach sehr wohlfühlen hier und das ist ja mal ganz entscheidend auch als neuer Spieler, gerade wenn man jetzt für ein halbes Jahr ausgeliehen wird, da muss die Anpassung ja schnell funktionieren und schnell vonstatten gehen und das wurde mir persönlich hier sehr leicht gemacht und dementsprechend habe ich mich von Anfang an sehr wohl gefühlt und dementsprechend kann ich dann auch meine Leistung auf dem Platz zeigen.
Ja, ich sag dir mal so, wenn die Tage wieder länger werden, wenn die Sonne wieder länger scheint, dann ist Dresden wirklich ein schönes Städtchen, dann kann man schön an der Elbe auch mal sitzen, da kann man hier auch ein bisschen genießen und das Genießen macht natürlich Spaß, wenn Dynamo erfolgreich ist. Golfrunde schon vereinbart mit Stefan Kutschke, das habe ich ja schon gehört, dass du eigentlich auch gerne mal eine Golfrunde spielst.
Ja, haben wir schon ausgemacht, wenn das Wetter wieder besser ist, dass wir draußen dann eine Runde gehen. Wir waren jetzt schon mal im Simulator zusammen indoor. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, ich bin grundsätzlich auch ein Mensch, der eher im Sommer zu Hause ist, temperatur- und wettertechnisch. Deswegen freue ich mich, wenn es dann jetzt Richtung Frühling geht und es wieder ein bisschen wärmer wird, dann kann ich nämlich auch wieder auf den Golfplatz gehen.
Du sagst, ich bin Fußballer und mein Privatleben ist mir heilig. Was wir wissen, ist Golf, Freundin. Gibt es noch einen dritten Fakt, wo wir sagen können, okay, den du uns so ein bisschen verraten kannst. Was machst du sonst noch privat? Du hast gesagt, na Fußball jetzt nicht unbedingt, 24 Stunden, 7 Tage. Was ist so Hobby, Freizeit? Kochst du? Hast du irgendwelche anderen Fähigkeiten neben den Fußballskills?
Also wir reden mal übers Kochen, okay? Kochen ist so eine Sache bei mir. Ich kann kochen, wenn ich will.
Okay.
Glaube ich, kann jeder Mensch kochen, ja, wenn er will. Mit der richtigen Anleitung. Bin aber auch ehrlich, dass ich es jetzt nicht unbedingt gerne mache, weil ich mir immer denke, ich stehe eine Stunde in der Küche für das, dass ich dann 10 Minuten Essspaß habe. Da stimmt für mich das Aufwand-Zeitverhältnis nicht ganz. In meinem Verständnis. Ich verstehe auch jeden, es gibt ja viele Menschen, die sagen, Kochen ist abschalten und bei mir ist Golf abschalten und Kochen mache ich schon auch, aber ist jetzt nicht meine liebste Sache auf der Welt.
Ich sag mal so, zum Valentinstag am Samstag wirst du wahrscheinlich nicht kochen und wirst abends auch nicht essen gehen. Also das könnt ihr euch ja gleich mal schon sparen am Samstag, weil den Samstag verbringt er nicht mit der ersten Liebe, die sitzt vielleicht oben auf der Tribüne, sondern mit der zweiten großen Liebe, mit Dynamo Dresden, 20.30 Uhr unter Flutlicht. Das erwärmt ja auch das Herzl, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass es wieder ein geiles Spiel wird am Samstag, 20.30 Uhr, Abendspiel. Zu Hause freue ich mich jetzt schon wieder drauf.
Mhm. Elversberg, so medium in die Rückrunde gestartet, die hat man immer so ein bisschen unterm Radar. Aber ich finde, das ist weiterhin eine Mannschaft, die performt und die brutal gefährlich ist.
Ja, man muss sagen, dass Elversberg jetzt schon die letzten 2 Jahre sehr gut unterwegs ist. Die haben einen sehr guten spielerischen Ansatz. Ich glaube, da werden wir wieder gut dagegenhalten müssen, auch versuchen müssen, unser Spiel durchzubringen, werden auch Phasen im Spiel haben, wo es halt einfach mal so ist, dass Elversberg den Ball haben wird. Das wird man nicht immer verhindern können. Aber ich glaube, gerade hier zu Hause, da muss auch gegen Elversberg unser Ziel sein, 3 Punkte hier zu lassen.
Der Kessel wird brennen, das kann ich dir sagen. Das wird eine heiße Atmosphäre. Und das Spiel am 14. Februar, tags zuvor, ist ein spezieller Tag für Dresden, wirst du sicherlich mitbekommen haben. Gibt's am Abend auch die Menschenkette. Da hast du sicherlich auch schon davon gehört, dass dieser 13. Februar ja mit der markanteste Tag für diese Stadt ist.
Ja, habe ich mitbekommen. Ja, ist der Erinnerungstag für die Bombardierung von Dresden. Ich denke, dass solche Tage ganz wichtig sind, dass sowas nicht wieder vorkommt. Ich finde es ein gutes Zeichen der Menschen, dass sie die Kette bilden und jedes Jahr daran zurückerinnern, wie es nicht sein soll auf der Welt. Und ist, glaube ich, ein gutes Zeichen für den Zusammenhalt der Menschen in der Stadt.
Schönes Schlusswort, Thomas. Ich danke dir sehr. Bleib wie du bist. Von mir aus auch torgefährlich. Kein Problem. Und ja, Interviews werden ja jetzt nach dem Spiel zur Gewohnheit, oder? Also freust dich ja schon immer, wenn du angefragt wirst und wenn du Interviews geben musst. Das war ja jetzt zu Heidenheim-Zeiten nicht so Usus, aber mittlerweile ja, kommt der Pressesprecher Christoph sicherlich schon immer. Du, die fragen schon wieder nach dir.
Nee, man freut sich ja dann auch über das Interesse der Journalisten. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass ich mich ab und zu wiederhole in der Antwortgebung, aber
ja, aber wenn einer den Ausgleich beim 2:2 auf Schalke macht und auch ein ordentliches Spiel, Kicker-Elf, das machen ja keine Einäugigen, dann ist doch logisch, dass die Leute dich da haben wollen.
Ich denke auch, dass ich schon auch bei den Interviews ab und zu mal für einen Lacher sorge und mit einem lockeren Spruch für ein paar lachende Gesichter sorgen kann. Von daher passt das alles ganz gut.
Sprich das mit der Torprämie nochmal an bei deinem Berater und vielleicht auch bei Sören.
Mach ich.
Thomas, danke dir und viel Erfolg für Samstag gegen Elversberg.
Danke auch.
So, Tino, die Frage lautet, was machst du denn am Samstagabend? Am Samstagabend, ich sag's mal so, Topspiel, Jubiläumsspiel vom HC Elbflorenz. 20 Jahre HC Elbflorenz, bei den Tigern ist die Siegesserie gerissen, in Bietigheim verloren. Es tat schon ein bisschen weh, weil sie zwischenzeitlich in der zweiten Halbzeit auch mal geführt haben. Aber in Bietigheim kann man auch mal verlieren. Dort wird's mich hinziehen. Erst ist das Spiel der Legenden, dann eben das Topspiel gegen Baling. Und dann sofort nach Abpfiff geht's ins Rudolf-Habich-Stadion zum Abendspiel gegen DSV Elversberg. Und du am Samstagabend?
Das kann ich dir ziemlich genau sagen. Ich werde also den Abnachmittagabend den Tag verbringen an der Pista Olympica Eugenio Monti. Das ist praktisch der offizielle Name des Eiskanals. Und wenn ich am Anfang unseres heutigen Podcasts die gastronomische Versorgung im Pressezentrum kritisiert habe, muss ich umso mehr die technische Ausstattung oder ganz simpel das WLAN loben. Das ist ausgezeichnet, sodass ich also mich einquartieren werde ins Pressezentrum und werde versuchen, am Live-Ticker etwas HC Elbflorenz zu verfolgen, weil finde ich total spannend. Die Tiger, wie du sie korrekterweise ja auch nennst, sind ja immer noch auf Aufstiegskurs, das dürfen wir mal nicht vergessen. Der nächste Gegner hat auch verloren, so viel kriege ich hier mit in Cortina, hat verloren gegen Potsdam. Das ist dann der übernächste Gegner von Elbflorenz, also es bleibt knackig. Und dann gucke ich natürlich abends auch ein bisschen SV Elversberg, also Dynamo gegen Elversberg. Das Ganze aber wird garniert, unterbrochen oder eigentlich meine Hauptspeise ist die Skeleton-Entscheidung mit der Dresdnerin Susanne Kreher. Dazu gibt es noch 2 weitere gute Deutsche, Jacqueline Pfeiffer, Hanna Neise. Die eine Olympia-Zweite 2018, die andere Olympiasiegerin 22, die Susi Kreher aus Dresden, Weltmeisterin 2023. Ich glaube, die haben alle mehr oder weniger Chancen und Außenseiterchancen. Und da ist Samstagabend 3. und 4. Lauf. Und das wird so ein bisschen mein Schwerpunkt sein. Und dazu immer wieder Live-Ticker, Livestream. Und dann gucke ich mal am Samstagabend, ob es da noch das eine oder andere Kaltgetränk oder auch likörische italienische Getränk gibt, wenn es was anzustoßen gibt.
Mhm. Wie weit ist denn das Deutsche Haus jetzt entfernt? Ich frage jetzt nochmal, hast du ja vorhin so unter den Teppich gekehrt, nach dem Motto, ja, ich bin hier zum Arbeiten, aber du wirst da irgendwann mal die Zeit finden. Du hast da letzte Woche so herausgehoben und hast gesagt, ja, im Deutschen Haus ist die Versorgung gut und da kann man auch mal einen schönen Abend verbringen. Irgendwann wirst du dort sicherlich auch mal vorbeischauen, oder?
Ich habe erstmal nichts gekehrt, außer hier meine Ferienwohnung gekehrt. Wir haben vorhin über das österreichische Haus gesprochen, wo der Kollege Adam offenbar einen Stammplatz hat. Und ansonsten ist das Deutsche Haus auch in Cortina, Jens. Ich verspreche dir, bis zu unserer nächsten Aufnahme, nächste Woche, bin ich auf jeden Fall mal dort gewesen, weil die Bilder der ersten Tage, die sind verheißungsvoll. Die Gastrolage soll so sein, wie ich es mir vorgestellt habe und wie ich es vergangene Woche auch erzählt habe. Insofern wird die Goldmedaille von Max Langenhahn nicht die letzte am Eiskanal gewesen sein. Vielleicht, die Folge erscheint jetzt Mittwoch früh. Ich glaube, am Dienstagabend gibt es eine Rodel-Goldmedaille. So viel will ich mich mal festlegen, bei den Frauen zu bejubeln. Und dann kommt ja noch Skeleton und Bob. Also die fetten Tage am Eiskanal und für mich im Deutschen Haus, die sollen eigentlich noch bevorstehen.
Okay. Und was machen wir mit dem Franz? Der Franz ist ja noch gar nicht da, ne? Der ist ja noch in Innsbruck. Der ist ja angekommen und wie sein großer Rivale Johannes Lochner sind die dann gleich wieder abgereist. Der eine trainiert am Königssee, der andere in Innsbruck, oder?
Richtig, Jens. Ich sehe auch, du hast dich vorbereitet, hast dich eingelesen. Das gefällt mir sehr gut. Es gab so ein Pre-Training. Das waren 2 Tage, da durfte gefahren werden. Das war vergangene Woche, da waren die alle hier. Und jetzt haben sie sich nochmal zurückgezogen. Der Hansi Lochner an den Königssee, wo er zu Hause ist, bei seiner Familie, zusammen mit seinen Anschiebern. Und der Francesco Friedrich ist nach Innsbruck gefahren, in sein Lieblingshotel dort. Auch so ein bisschen Abgeschiedenheit. Jetzt wird nicht mehr Bob gefahren, jetzt wird Athletik gemacht. Wird jetzt abgeschalten, versucht runterzukommen, Spannung aufzubauen. Und dann geht das los, nächste Woche, Montag und Dienstag. 2er-Bob-Entscheidung. Und ich bin hin und her gerissen. Ich kann dir ehrlich nicht sagen, wie es ausgehen wird. Ich denke ja am Ende, aber vielleicht bin ich da auch befangen, der Francesco Friedrich wird wie immer einen Kniff in der Tasche haben und wird über 4 Läufe dieses Quäntchen vorne sein. So war es bisher immer und vielleicht wird es diesmal auch wieder so sein.
Naja, wir hören uns ja vielleicht vorher nochmal. Gut. Tino, dann wünsche ich dir eine gute Zeit, besseres Essen. Junge, du musst was essen. Also notfalls gibt es noch irgendwie ein kasachisches Haus oder ein bulgarisches Haus. Dann muss ja nicht das österreichische Haus sein, wenn du dort nicht hingehen willst. Aber irgendwas essen musst du. Und vielleicht probierst du dann doch mal die Trattoria bei dir in deinem Nest aus und gehst dort mal abends rein. Gerade wenn du olympisches Homeoffice, wie du das jetzt genannt hast, dann kannst du ja dort mal einen Teller Nudeln essen gehen.
Na, oder auch eine große Pizza. Also mach dir mal keine Sorgen. Ich soll hier nicht den Anschein erwecken, dass ich hier verhungere. So ist es nicht. Und außerdem, die Spiele, wie gesagt, gehen noch ein paar Tage. Man muss sich ja auch erstmal zurechtfinden, Jens. Und in deinem Land, wo du dich ja auch so wohlfühlst kulinarisch, will man ja auch nicht gleich das Erstbeste essen, weißt du?
In jeder Trattoria wüsste ich sofort, was ich essen sollte und würde mir auch noch eine schöne Süßspeise bestellen. Das kannst du wissen.
Sag mir mal bitte zum Abschluss noch, du hast mich ja aufs Pistazieneis gebracht. Das ist ja nur mein wirklich Favorite nach Vanille, versteht sich? Nach Vanille. Wenn ich in der Trattoria bin, was soll ich denn da für Nudeln bestellen?
Schöne Tagliatelle mit, die Soßen sind da alle super. Also von daher, da kannst du nichts falsch machen. Aber wie gesagt, ich bin ja immer auch ein Freund von Nudeln mit Lachs, wobei das ist eher so deutsche Pasta-Küche. Aber probier doch mal eine schöne Carbonara, kannst du nichts falsch machen.
Gut, mache ich das. Und Nachtisch, Tiramisu oder Panna Cotta?
Klassiker, natürlich ein Klassiker, Tiramisu. Und weil die machen das alle ein bisschen anders. Jeder macht hat da so einen Geheimkniff von der Uroma. Da wird ein bisschen mit Kaffee und dort und hier und hin und her. Das schmeckt nicht wie das deutsche Tiramisu. Das schmeckt schon ein bisschen spezieller und ein bisschen besser.
Damit habe ich auch ich meinen Auftrag, Jens. Ich werde nächste Woche Bericht erstatten. In diesem Sinne, guten Appetit.
Ich wünsche dir einen schönen Abend und verfolge mir die Sportgemeinschaft am nächsten Samstag, ja?
Das mache ich. Arrivederci.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.